Hallihallo zusammen zu einer neuen Folge von Open Science Radio. Es ist die Nummer 35, heute am 5. August 2015 um 20.20 Uhr. Mit dabei wie immer Matthias.
Ohio.
Und der Konrad, das bin ich. Und ja, wir müssen ja mal wieder leider sagen, es ist sehr lange her, dass wir uns wieder unterhalten haben, Matthias.
Ich weiß. Ja, es gibt halt einfach manchmal Sachen, die stehen einem im Wege. Manchmal auch man selber. Nicht selten. Ja, das tut uns fürchterlich leid, aber manchmal ist es einfach auch nicht umgehbar. Ich weiß, man sagt das immer so dahin, man muss das mal öfter tun, aber tatsächlich ist es echt auch immer ziemlich Zeit, die man sich nehmen muss mit Vorbereiten, Nachbereiten. Und das ist nicht immer machbar, so einfach.
Und der Sommer ist gerade sehr heiß, also bezüglich auf alle möglichen Aktivitäten gerade abgehen. Also für mich war es auch sehr schwer, jetzt hier irgendwelche Sachen noch so unterzubringen und Familie und alle solche Späße. Das ist, ja, wieder einmal Verzeihung. Wir würden das sehr viel öfter das machen, wenn wir könnten, aber geht halt leider nicht immer.
Genau.
Aber wir haben nicht weniger Energie, das heute dann entsprechend durchzuziehen. Und wir haben wieder eine ganze Batterie von Sachen. Wir haben natürlich etwas härter gefiltert, würde ich fast sagen. Denn es ist natürlich jetzt im langen Zeitraum relativ viel angefallen. Aber wir versuchen das natürlich auf ein, sagen wir mal, humanen Maß beizubehalten.
Genau. Ist dir aufgefallen, dass ich bei der Begrüßung Ohio gesagt habe anstatt Ahoi?
Ja, das ist es. Aber das ist ja was man häufiger auch hört irgendwie.
Ja, aber heute hat es einen ganz besonderen Hintergrund.
Oh, wo bist du denn?
Ich bin tatsächlich nicht in Ohio, aber
schade.
Wir nehmen 101 Jahre nach dem Tag auf, an dem das allererste Ampellicht, das allererste Traffic Light installiert wurde, und zwar in Ohio, Cleveland. Also Cleveland, Ohio.
Aha, sehr schön. Ich dachte, mit Ohio meinst du, nee, das heißt Ohio, heißt das in Japanisch, heißt guten Morgen.
Ja. Stimmt.
Na gut. Okay. Na, wieder ein bisschen hier aus der Geschichtskiste gekramt.
Aber sowas von gleich Trivia vermittelt.
Genau. Ja, der Vorteil ist heute, wir haben keine Hausmeister-Themen, wenn man das als Vorteil sehen kann. Und wir auch keine Nachträge zur letzten Episode, weil die auch schon so lange her ist und wir uns gar nicht mehr daran erinnern, was wir alles gesagt haben. Und es gab auch keine großen Aufschreie, von daher können wir eigentlich direkt in die ganzen Themen mit reinspringen.
Ja, oder zumindest wir haben keine Aufschreie mehr in Erinnerung. Sollten wir irgendwas extrem vergessen haben, einfach melden. Dann versuchen wir es in 5 Monaten in der nächsten Folge
abzuhalten. Dann gehen wir nochmal ran.
Es war gar nicht so viel. Als ich heute vorbereitet habe, habe ich gesehen, 28.05., das sind ja noch nicht mal 3 Monate, also ich bitte dich.
Au backe. Gut. Ja, das erste Thema, das hat uns der Oliver angetragen. Letztendlich, ja, Tipp, das ist jetzt fast in aller Munde, ne? Also das ein Handelsabkommen, oder TTIP heißt das eigentlich, ne? Also beziehungsweise Tipp und TTIP. Ein Handelsabkommen, was auch Wissenschaftler in einer gewissen Weise beeinflusst, beziehungsweise ja, Einfluss auf den Wissensaustausch mit sich bringen könnte, im Guten wie im Schlechten. Ich muss sagen, ich möchte mir nicht anmaßen, das in seiner Gänze durchdrungen zu haben. Und ich glaube, das ist auch Teil dieser ganzen Sache, dass es relativ kompliziert ist, dass auch nicht alle Sachen ganz offen liegen dabei. Aber es gab unter anderem eine Diskussion oder ein Newsartikel dazu in Nature. Es gab noch viele andere Quellen, die wir, glaube ich, auch hier sogar teilweise zusammengetragen haben. Aber unter anderem gab es in Nature eine Diskussion, wo die halt ja entsprechend dargestellt haben, welche Vor- und Nachteile es bringen könnte. Das eine ist halt, dass die... Oder sollen wir erstmal vielleicht aufklären, worum es eigentlich geht? Also nochmal TTIP, Transatlantic Trade and Investment Partnership, und das andere ist TPP, Trans-Pacific Partnership. Sind zwei verschiedene, eigentlich Handelsabkommen. Da würde ich unter den Begriff packen, globale Handelsabkommen. Hauptsächlich zwischen den USA und der Europäischen Union. Und ich glaube, ein paar andere Sachen sind auch noch mit dabei, wenn ich mich recht entsinne. Ah, hier steht es aber noch, genau, Japan, Australien, Malaysia und andere. Und ja, letztendlich geht es darum, wenn man das Netz sagen will, es geht darum, halt diese Beziehungen zwischen den Ländern zu vereinfachen, diese Handelsbeziehungen. Aber da gibt es dann auch gewisse Probleme, weil gewisse Regeln, die wir sozusagen innerhalb unserer Staaten aufgebaut haben, damit umgangen werden. Und da sagen halt viele, ja, da werden Schleusen geöffnet für Sachen, die wir eigentlich gar nicht haben möchten. Das eine sind zum Beispiel genetisch modifizierte Organismen, wenn man damit ein Problem hat. Das kann dann leichter reinkommen. Oder solche Sachen können leichter gehandelt werden. Mhm. Was noch, hast du noch was, was jetzt zumindest für uns Wissenschaftler noch mehr reinkommen oder noch mehr Probleme machen würde?
Also besonders stark sind halt tatsächlich Umwelt und Gesundheit im weitesten Sinne beeinflusst, weil es in den USA vor allen Dingen sehr viel weniger restriktive Bestimmungen gibt aus diesen beiden Bereichen, als es in Europa der Fall ist. Du sagst schon, genetisch manipulierte Getreidesorten sind zum Beispiel ein sehr, sehr verbreitetes Beispiel, die in den USA, Stichwort Monsanto, sehr starke Anwendung finden. In Deutschland und in Europa ist das nach wie vor sehr, sehr stark restriktiv behandelt. Aber ich weiß gar nicht, ob Monsanto in den USA der größte Lieferant ist. Ich glaube, GM-Crops sind da sehr viel verbreiteter. Ein anderes Beispiel wären tatsächlich die sowas wie der Emissionshandel und Ähnliches. Da gibt es einfach zu viel Unterschiede, als dass man das ohne Probleme sozusagen einfach abschließen könnte. Und das, wenn ich das richtig verstanden habe, sind vor allen Dingen auch die Frage der Gerichtsbarkeiten dann extrem delikates Thema, weil in dem Moment, wo man dieses oder diese Handelsabkommen abschließt, und das hat man aus älteren Handelsabkommen wie dem NAFTA oder dem TAFTA beispielsweise, NAFTA heißt es, glaube ich, gelernt. NAFTA, ja, North American Free Trade Agreement. Genau, gibt es einfach unterschiedliche Standpunkte, vor allen Dingen von Unternehmen, die dann, wenn man dieses Handelsabkommen etabliert hat, darauf klagen können, dass aufgrund der restriktiveren Bestimmungen der Handelspartner jeweils ihnen ja Gewinne entgehen würden. Jetzt mal ganz platt gesprochen, das ist sicherlich sehr viel komplizierter. Und da diesen Gewinnverlust beispielsweise, gab es nicht wenige Fälle, wo der eingeklagt wurde vor Gerichten. Und das droht natürlich als Konsequenz nach der Einführung auch in Europa, dass besonders US-amerikanische Unternehmen dann durch die restriktiveren Bestimmungen hier eventuell auf verloren gegangene oder nicht erwirtschaftete Gewinne klagen können. Das wäre also eine sehr unangenehme Situation. Und dann gibt es ganz, ganz viele andere Themen, wie beispielsweise das Umwelt- und Umweltstandards oder Standards im Gesundheitswesen aufgeweicht werden aufgrund des Ausgleichs, sozusagen so einem Interessensausgleich der beiden Bündnispartner oder der beiden Handelspartner. Das betrifft den Tierschutz, habe ich gelesen. Es gibt eine ganze Reihe von unterschiedlichen Handhabungen im Bereich Investitionen, finanzielle Investitionen. Was noch? Kultursubventionen war, glaube ich, noch ein Thema. Und ich denke mal, das ist das, was vielen besonders gegenwärtig sein dürfte. Das Thema Datenschutz und IT-Sicherheit spielt da auch nochmal sehr, sehr stark mit rein, wo es auch da wieder extrem unterschiedliche Herangehensweisen oder Sichtweisen gibt, die man natürlich in so einem Abkommen in einen Konsens bringen muss und entsprechend mindestens eine Seite aufweicht.
Ja, und das Problem ist halt, dass da sehr viele Sachen gebündelt werden. Man möchte fast unterstellen, eben um das dermaßen kompliziert darzustellen und viele Sachen auch sozusagen in einem Abwasch durchzuwinken. Das ist, ich denke, sagen wir so, es ist natürlich nicht schlecht, dass diese Staaten aufeinander zugehen und versuchen, sich da bessere Beziehungen zu machen, aber es scheint halt doch so, als ob da die Profiteure hauptsächlich größere Konzerne sind, die durch diese geringen Schranken dann halt leichter schalten und walten können. Das kann man natürlich immer noch, beziehungsweise sind solche Agreements kann man natürlich immer noch machen, sollte allerdings dann vielleicht im kleineren und weniger, vielleicht doch etwas mit mehr Rücksicht auf alle Beteiligten vielleicht durchführen.
Genau.
Und deshalb wird es denen kritisiert und man kann zu jedem von diesen einzelnen Sachen jetzt irgendwie eine Meinung haben, also gerade genetisch modifizierte Organismen, da können wir auch nochmal was zu sagen letztendlich, aber das ist so, das muss halt irgendwie gekennzeichnet sein, das muss den Leuten irgendwie klar sein, was sie sich kaufen und was nicht und das wird halt durch solche Sachen unterminiert.
Genau. Und du hast den Artikel in Nature schon angesprochen, der Ende Mai erschienen ist, wo der Autor versucht, die Folgen mit besonderem Blick auf Forschung und Wissenschaft mal zu beleuchten. Und im Groben hat er so in etwa diese Punkte gestriffen. Ist auch ein relativ kurzer Artikel, wobei das Ganze zurückgeht auf einen ausführlicheren Artikel eines Forschers im Bereich Policy, also Science Policy, Sebastian Pfotenhauer, und dessen längerer und sehr, sehr viel ausführlicher Artikel ist ebenso zugänglich. Der ist nämlich erschienen in Issues in Science and Technology, was offen verfügbar ist, kann man also im Volltext lesen, in der im Issue 1 im Fall 2000, also Herbst 2013 bereits.
Ja. Ja, wir können auch ein paar andere Links auch mit dazu tun, also Netzpolitik, also Logbuch Netzpolitik hat noch dazu was gebracht. Ich denke, diese Themen sind bisher an keinem vorbeigegangen. Das wird ja auch in den Mainstream-Medien gerade ziemlich herausgekramt worden. Ein bisschen diesen Fokus auf die Wissenschaft vielleicht nochmal da betonen, dass auch da entsprechende Sachen vorhanden sind.
Genau. Es gab übrigens nicht nur Demonstrationen von Bürgern gegen diese Freihandelsabkommen, sondern es gibt eine Petition von Wissenschaftlern gegen TTIP und TAFTA und die mittlerweile, wenn ich das richtig überblicke, ein bisschen über 80 Wissenschaftler unterschrieben haben, die können wir auch nochmal verlinken, ist unter kritik-freihandelsabkommen.de verfügbar. Und hier haben sie sich in der Petition direkt an die Bundeskanzlerin als offenen Brief gewandt und haben haben dort auch einen Punkt mitverarbeitet, der sich nennt Academics in Opposition to TTIP, wo sie auch nochmal auf einzelne Punkte sehr viel genauer eingehen, warum sie da opponieren.
Nein, den kannte ich noch gar nicht. Aber es sind 80 Leute, meintest du? Das ist. Das ist natürlich noch etwas dünn.
Ja, ich meine, das sind 80 Unterzeichner. Das ist aber ein Level, auf dem du unterzeichnest oder wo die Unterzeichner sich befinden, was halt in der deutschen Akademie schon auch Gewicht hat.
Ich schaue gerade mal, wer da alles mit dabei war.
Also da ist sowas wie der Professor Ackermann aus, wo war er, Marburg. Dabei aus Tübingen gibt es eine ganze Reihe von Professoren, insbesondere hier aus dem Bereich Friedensrecht, Verfassungsrecht. Mhm. Berlin gibt es eine ganze Reihe von, besonders aus dem Kreis Medizin, Medizintechnik, Medizinethik. Rechtswissenschaftler sind relativ viele dabei.
Ja, Politikwissenschaftler auch, genau, ja. Ja. Nee, das rechnet sich, das wiegt dann etwas anders, als wenn jetzt sozusagen jeder, der sich Wissenschaft nennt, das sind schon alles, die haben hier mindestens einen Doktortitel, wenn nicht alle einen Professortitel vor dem Namen, also das ist schon etwas schwergewichtiger, ja.
Mhm. Ich meine, kann man sich jetzt wieder streiten, aber wir erinnern uns an die Petition von Wissenschaftlern gegen dieses Human Brain Project. Hm. Okay, da waren es wiederum ein bisschen mehr, aber im Vergleich zu üblichen Petitionen doch eine erheblich geringere Anzahl von Menschen. Das hat durch so eine klare Positionierung gegen ein Thema oder gegen bestimmte Aspekte von diesen Themen hat man da zumindest schon mal eine sehr, sehr viel deutlich wahrnehmbare Stimme, als wenn du halt irgendwie 500.000 Unterschriften sammelst, weil 500.000 Unterschriften vor, was sind es, 40 Millionen zeichnungsberechtigten deutschen Bürgern und 80 Unterschriften von namhaften deutschen Wissenschaftlern vor einem Hintergrundrauschen von vielleicht 5.000 namhaften Wissenschaftlern. Also das Verhältnis ist ein bisschen anders. Und absolut. Die Stimme ist nicht unbedingt lauter, aber sie ist in der Vielzahl der sie umgebenden Stimmen deutlicher wahrzunehmen, glaube ich.
Ja, schärfer und präziser auf jeden Fall. Ja. Das ist, da kann ich zustimmen. Das ist wahrscheinlich die bessere Strategie gewesen, als da jetzt eine offene Petition hinzupacken und Leute einfach unterschreiben zu lassen, schon da dediziert Leute mit dem entsprechenden Hintergrund aufzustellen, ist schon sinnvoll. Von daher nehme ich da meine anfängliche Kritik etwas wieder zurück.
Ja. Ja. Schwieriges dann. Thema dennoch
tatsächlich. Ja. Es ist sehr komplex und leider auch sehr schwerwiegend und es wird, ja, ich glaube, das ist leider schon sehr viel da im Rollen. Ne? Das ist leider nicht ganz unproblematisch.
Ja, einer der großen Kritikpunkte, dass tatsächlich das Zustandekommen dieses Abkommens nicht dazu förderlich ist, es zu verstehen, sondern dass sehr, sehr viel im Geheimen im Vorfeld abgestimmt wurde, wo man jetzt nicht mehr genau weiß, welche Partei hatte eigentlich welches oder welche Seite hat eigentlich welches Interesse mit welchem Druck durchgesetzt.
Gut, das war, sagen wir mal, unsere News-Section Aktivismus. Wir tauchen jetzt gleich in eine nächste, und zwar Open Access und Lizenzen. Vielleicht auch gleich, wir haben gerade so viele negative Sachen jetzt auf einmal. Wir erinnern uns, openscience.com, das war mal eine Weile lang, war das unabhängig, wurde dann aber von De Gruyter einverleibt, kann man sagen, aufgekauft. Ich weiß es nicht genau, ob da Mittel flossen oder was auch immer. Ich muss nur sagen, wir standen der Sache schon immer etwas kritisch gegenüber. Aber ich glaube, wir können das als objektives Blog jetzt eigentlich abschreiben oder Informationsseite jetzt abschreiben, weil die auf einem Blogpost, der da heißt, Is there a place for specialized open access journals? Fragezeichen. Und die Antwort lautet ihrer Meinung ja. Also ist die Frage, brauchen wir noch mehr spezialisierte Open Access Zeitschriften? Und lustigerweise schreiben natürlich über die 14 neue Open Access Journale von De Gruyter, und das ist natürlich jetzt irgendwie nur irgendwie Eigenwerbung und ist halt sehr fraglich. Ich glaube, meine Meinung habe ich schon häufiger zum Besten gebracht. Ich glaube nicht, dass wir noch sehr viel mehr verschiedene Spezialjournale brauchen, sondern dass wir eigentlich eine große Datenbank brauchen, um die sich dann wieder Sachen organisieren und wo man dann mithilfe von Tags oder Schlagwörtern sich organisieren kann, da Communities aufschlagen. Also soll nur heißen, ich finde, damit haben die sich etwas wirklich verabschiedet von einem unabhängigen Medium zum Thema Open Science. Ich will das auch gar nicht so weiter breit kloppen, aber das hat mir irgendwie sehr aufgestoßen.
Also was halt so ein bisschen schade ist, ist, dass man da sehr relativ deutlich die ursprüngliche Verlagsstimme wahrnehmen kann. Ne? Also das ist eine eindeutige Verlagsargumentation. Brauchen wir mehr Spezialisiertes? Ja, und wir haben hier auch gerade was das Richtige zur Hand, natürlich im eigenen Verlag.
Was für ein Zufall.
Na? Und das was halt schade ist, ist, dass openscience.com, was es schon eine ganze Weile gibt und was vornehmlich betrieben wurde vom Witold Kienzsch, ich weiß immer nicht, wie er ausgesprochen wird, der da wirklich viel, viel Energie reingetan hat. Und das, was er schreibt, ist üblicherweise tatsächlich eine Stimme, die man in dem sonstigen Blockkanon zu diesen Themen nicht so ausführlich findet. Also er hat da oftmals auch schon so Ansatzpunkte, die er damit reinbringt oder auch längere Texte schreibt zur Analyse, die wirklich lesenswert sind. Und das hat er über viele, viele Jahre hin gemacht. Ich glaube, also 3 Jahre würde ich schon denken, ich glaube, dass er da noch kontinuierlich, länger, ja. Wahrscheinlich sogar noch länger, ja. Hm. Und was ich tatsächlich sehr, sehr schade finde, wäre ja eins gewesen, wenn De Gruyter Open, mittlerweile muss man ja fast schon vermuten, dieser Greenwashing-Approach von De Gruyter, wenn die da investiert hätten und gesagt hätten, hier hör zu, wir finden das super, wir unterstützen das, aber es in das eigene Verlagssortiment einzubetten, ist halt irgendwie genau der an der Weg gewesen, der instantan dafür gesorgt hat, dass man gedacht hat, so, das ist aber irgendwie komisch, ob die noch dabei bleiben. Und tatsächlich ist der Witold jetzt halt innerhalb von De Gruyter Open, also dieser Verlagssparte, würde ich es am ehesten nennen, nicht nur der Betreiber des Open Access Blogs, sondern auch der Social Media Specialist und tatsächlich auch Marketing Assistant. Ja. Und ich meine, da siehst du es halt, wo das gelagert ist. Ne? Open Access als Marketing-Argument, aber nicht als glaubwürdige Unternehmens- und Verlagsstrategie. Das ist jetzt meine, so wie es von außen betrachtet wirkt. Denn in dem Moment, wo das gesamte Team um OpenScience.com im Marketing angesiedelt ist, habe ich einfach Zweifel daran, dass das in die strategischen Entscheidungen des Gesamtverlages in Richtung Open Access wirklich auch Mitspracherecht hat.
Ja.
Ist schade. Richtig.
Ja. Na gut, weiter geht's zu vielleicht erfreulicheren Themen.
Ja, der Thieme Verlag hat auch nochmal drüber nachgedacht, was denn eigentlich oder wie sie sich vielleicht positionieren wollen. Thieme wird einem vielleicht nicht unbedingt gleich was sagen. Ist ein deutsches Verlagshaus aus dem Süden von Deutschland. Ich weiß gar nicht, ob die ursprünglich auch so aus der Gegend da Stuttgart oder sowas kommen. Ich denke schon. Die publizieren halt sehr, sehr viel im Bereich Biomedizin, Medizintechnik, Medizin und haben jetzt versucht, sich mal ein anderes Veröffentlichungsmodell beziehungsweise ein anderes Bezahlmodell für Autoren, die veröffentlichen wollen, als Open Access veröffentlichen wollen. Denn sie gehen jetzt mit so einem Pay-What-You-Want-Ansatz an diese Sache heran. Also im Grunde, kurz gesagt, der Autor soll sich selber Gedanken machen, was er dafür zahlen will, dass sein Artikel als Open Access erscheinen kann. Und ich habe jetzt es gab dazu einen Artikel jetzt Ende Juni bei Telebulus
Vom Ulrich Herb.
Genau. Ich habe jetzt danach tatsächlich noch nicht viel davon gehört.
Ich auch nicht. Ist richtig, ich habe jetzt auch nicht weiter nachgeschaut, wie sich das verselbstständigt hat oder was da schon läuft, aber ja gut. Also sie haben anscheinend, also nach dem Artikel vom Ulrich Herb, haben die sich auch da einen Experten auf diesem Gebiet, also auf dem Gebiet Pay-What-You-Want-Modellen eingesetzt. Jemanden von der LMU München.
Genau, Martin
Spann. Und naja, also kannte ich vorher jetzt nicht, muss ich sagen, aber der scheint wohl in diesem, von diesem finanziellen Konzept der Spezialist zu sein, den haben sie damit mit reingesetzt. Keine Ahnung. Es ist natürlich auch ein relativ spezialisiertes Journal, The Surgery Journal. Also doch sehr medizinisch und da auch nur auf ein kleines Fachgebiet beschränkt. Mal gucken, was daraus wird. Man kann ja auch mal klicken. Also ich sehe hier gerade. Ah, sie machen natürlich eine doofe Lizenz. Sie nehmen Creative by Non-Commercial und Non-Derivative. Das wird nicht empfohlen, aber gut.
Ja. Ist halt auch eigentlich nicht mehr richtig Open Access, ne?
Nee.
Und was halt auffällt, okay, ich gebe zu, dass das Surgery Journal ist auch eins, was ich jetzt nicht kenne, aber Was mir instantan einfiel, sind eigentlich drei Gedanken. Der erste war, hey, super, endlich mal einer, der sozusagen vorprescht. Und genau dieses Preschen habe ich dann wieder relativiert, weil ich mir als zweites gedacht habe, so, wie viele Open Access Journale hast du schon aus dem Hause Thieme gesehen? Und das dritte war, wie viele Open Access Publikationen auf Artikelebene kennst du überhaupt aus dem Bereich Chirurgie? Das ist jetzt nicht ein Bereich, der strotzt vor lauter Open-Access-Publikationen.
Ja, ist jetzt ein sehr spezielles Gebiet. Ich denke, das ist schon jetzt nicht zu vernachlässigendes Gebiet, aber das ist natürlich jetzt, also Preschen, Vorpreschen ist wirklich vielleicht etwas euphemistisch, denn es ist ja, es ist ein kleines Teilgebiet, wo jetzt mal anhand eines Journals das mal ein bisschen testen. Ja, okay, also sehen wir es mal akzeptiert. Ich habe hier gerade auf Table of Content geklickt und bei mir lädt es nicht, also von daher, es gibt anscheinend auch keinen Content oder zumindest jetzt in diesem Moment nicht.
Nee,
es sei mal als Inspiration dargestellt, dass es auch das ein mögliches Bezahlmodell sein könnte.
Genau, also die Submission-Phase ist wohl auch noch offen.
Okay.
Denke ich, das ist zwar schon das Surgery Journal, die zweite Ausgabe in diesem Jahr, aber das steht tatsächlich, naja, wir werden sehen.
Genau. Also ich hab früher viele Bücher vom Thieme Verlag gehabt als Student. Gerade in den Biowissenschaften hatten die, ich überlege gerade auch der Mortimer, das war doch auch von denen, das ist ein Chemiebuch. Ja, ich glaube, also rein vom Umschlag her kommt es mir noch bekannt vor. Naja gut, wie auch immer. Wie schon gesagt, lassen wir es mal als solches dastehen. Vielleicht nimmt sich nochmal jemand anderes dieses Modells an. Ist vielleicht ja, interessant. Kommen wir wieder zu einem unserer Lieblings Open Access Journale, PJ. Und da bin ich ja richtig baff gewesen, dass die deutsche oder the German Conference on Bioinformatics, also die deutsche Konferenz der Bioinformatik, sich entschieden hat, in ihre Paper meines Erachtens und auch Poster und derartige Sachen auf PJ zu hosten. Die wird im September stattfinden, Ende September. Habe mich da nicht angemeldet. Ich weiß nicht, ob ich da auch hingehe, aber ich fand es trotzdem sehr cool, dass das da entsprechend stattfindet. Also die werden entsprechend ihre Proceedings, die man häufiger bei solchen Konferenzen hat, entsprechend dort unterbringen. Das finde ich einen schönen Schritt, das macht die Sache auch bekannter und es erfüllt mich fast mit Stolz zu sagen, dass hier sozusagen die Bioinformatik-Community auf diesen Zug mit aufspringt und mal dieses Format einfach mal testet.
Weißt du, wo die bisher sowas veröffentlicht haben?
Nee, weil ich bei der auch noch nie war, muss ich ganz ehrlich sagen. Die ist mir noch nicht so auf dem Schirm gewesen, als das, wo ich unbedingt sein muss.
Also ich würde ja vermuten, wenn ich raten müsste, dass sie vorher auf irgendwie Faculty 1000 oder sowas publiziert haben, insbesondere so Poster und sowas. Aber tatsächlich, ja.
Könnte sein, dass wir natürlich schade, wenn die sozusagen im eigenen offenen Revier da sozusagen wildern, also je nachdem, wer sehen will. Ne? Denn, sagen wir so, denn bei Faculty 1000 ist es auch nicht schlecht, sind vielleicht etwas teurer. Da, wo wir auch später nochmal hinkommen, auf der BOSC, das wird auch auf der F1000 Research Plattform mitgehostet. Aber keine Ahnung, wo das vor war. Ich schaue hier gerade nochmal durch, aber ich sehe es jetzt auch nicht. Na gut. Aber es ist auf jeden Fall ein schöner Schritt, egal woher sie kommen.
Absolut, also vor allen Dingen es einfach mal auszuprobieren. Ne?
Ja, genau.
Und das sind ja regelmäßig wiederkehrende Konferenzen, insofern ist es jetzt auch nicht wahnsinnig schlimm, wenn du es sozusagen dieses Jahr auf der Plattform machst und dann einfach nächstes Jahr, wenn es dir nicht gefallen hat, wieder auf der anderen. Insofern, das tut ja keinem weh. Ja, wir können gleich bei PJ bleiben. Die haben nämlich Ende Juni verlauten lassen, dass sie tatsächlich den ersten Schritt in die klassischen Metriken gehen und mittlerweile soweit sind, dass sie einen partiellen Impact Factor erhalten haben.
Und jetzt muss ich mein Versprechen einhalten und sagen Bullshit. Immer wenn jemand Impact Factor sagt, sage ich Bullshit.
Ja.
Wir hatten das Thema. Einfach ist das mathematischer Blödsinn, aber gut, wir machen weiter. Sorry.
Das ist wohl irgendwie, du musst einen bestimmten Veröffentlichungszyklus hinter dir haben, bevor du überhaupt sozusagen, wie nennt man das denn, bevor du einen Impact Factor erhalten kannst. Und ich glaube, zeitlich haben sie diesen Rahmen noch nicht vollständig ausgefüllt. Dennoch haben sie haben sie mittlerweile nach 10,5 Monaten anstelle von den 24, die dieses sozusagen dieses Fenster sind, damit du für den Impact Factor legitimiert bist, von den 10,5 Monaten, die sie jetzt davon schon ausgefüllt haben, daraus ließ sich jetzt schon ein partieller Impact Factor berechnen. Indem man wahrscheinlich einfach die Berechnungsklausel nicht auf die 2 Jahre gerechnet hat, sondern runtergebrochen hat auf die 10,5 Monate, so anteilig quasi. Mhm. Ich weiß tatsächlich nicht, ob das Grund zur Freude, Grund zum Zweifel oder sonst was ist. Ich glaube, bei PJ freut man sich und ich glaube, es gibt ihnen zumindest ein weiteres Argument an die Hand, um zu signalisieren, hier, wir haben nicht nur, wir sind kein fadenscheiniges Repository, sondern hier sind tatsächlich, das sind tatsächlich echte Einreichungen mit einem anständigen Peer Review dahinter und wir haben mittlerweile auch einen Impact Factor. Also auch diejenigen, die immer klassisch argumentiert haben, ja, das hat ja sowieso noch keinen Impact Factor. Hier ist schon mal zumindest ein Argument kontra genommen.
Das stimmt, ja.
Ich weiß nicht, ob es mehr reicht.
Ja, ich denke halt, das Problem bei PJ ist, es kennen halt noch nicht so viele, das heißt, das ist ja noch in der Anfangsphase und da ist es sicher eine hilfreiche Brücke zu sagen, ja, es gibt auch einen Impact Factor und es wird vielleicht auch in PubMed gelistet und solche Sachen. Es war lustig, ich bin kürzlich durch einen anderen Teil der Universität gelaufen. Ich bin ja in der Klinik und ich bin im Hubland hier in Würzburg durch die Gegend gelaufen und da die eine biologische Fakultät, die hat ein Board immer mit den neuesten Papern, die publiziert wurden, oder zumindest die Coverseite von Dingen, und da hingen gleich 2 PJ-Paper, da war ich doch positiv überrascht. Also das ist einfach noch was relativ Junges, wo etwas, was viele noch nicht kennen. Also wenn man PJ sagt, dass ich denke mal, also jetzt grob geschätzt, 9 von 10 Leuten in den Biowissenschaften ist das noch gar kein Begriff, von daher ist das sogar ein relativ nettes Ergebnis in 2,1. Wenn man dieser Sache, wie schon gesagt, trauen möchte, wer Kritik zum Impact Factor haben möchte, kann noch mal in ältere Folgen von uns reinschauen. Ja, es ist, wie du selber sagst, einfach mal was Klassisches, um zu sagen, es ist kein Predatory Plattform, sondern es geht einfach nur darum, dass es ein neues Konzept, ein anderes Businessmodell und soll ein wichtiges Tool werden, ein Veröffentlichungstool. Mhm. Genau, und geht gleich weiter damit, ne?
Genau, PJ ist ja selber auch nicht untätig, sondern schaut sich um, wo sie sich selber sozusagen noch glaubhafter und noch professioneller positionieren können. Und ich denke, einen kleineren weiteren Schritt haben sie dazu getan, indem sie das Transparency die Transparency and Openness Promotion Guidelines unterzeichnet haben. Das ist eine Sammlung von Regeln und Empfehlungen zum Thema transparenten Publizieren und also auch offenem Publizieren. Das zeichnet sozusagen die Standards aus, nach die man beachten sollte. Und das ist initiiert, glaube ich, mal vom Center for Open Science, genau. Wenn ich mich nicht täusche, also auch dem Konstrukt, was genau hinter dem Open Science Framework liegt, ist auch in seiner Arbeitsversion und ich glaube sozusagen ab der ersten Versionierung dann auf dem Open Science Framework entstanden und veröffentlicht worden. Und das haben mittlerweile eine ganze Reihe von Publishern, aber auch einzelne Universitäten beispielsweise unterzeichnet. Darunter, was haben wir hier noch? Force 11 beispielsweise sind da Mitzeichner. Diverse Journals sind da Mitzeichner. Ich glaube, in dem Artikel von PJ, der auf dem Blog erschienen ist, dazu haben sie noch ein paar Beispiele auch gegeben.
Genau. Das ist doch ein schöner Schritt.
Ja. Also es gibt halt nach wie vor, ich habe das Gefühl, es gibt nach wie vor noch keinen einzelnen Standard, sondern du guckst sozusagen immer noch in der Welt umher Und es gibt so mehrere, die parallel zueinander existieren. Die einen haben vielleicht den einen Fokus, die anderen einen anderen. Aber recht viele Gemeinsamkeiten immer wieder. Also du findest halt Gleichheiten in beiden. Und insofern ist das, glaube ich, nicht so schlecht, einfach zu gucken, was ist einfach plausibel mitzuzeichnen und sich danach zu richten, beziehungsweise wo kann ich das Set an eigen, in Regeln gegossenes Eigenverständnis und so Missionsverständnis und sowas, wo kann ich das manifestiert noch mittragen, mehr oder weniger. Hm. Und ich glaube, das ist zumindest kein Schritt, der Ihnen schadet.
Ja, ich fände sowas halt immer nett, irgendwie zu benchmarken, auch wenn das bei diesen, gerade bei so solchen, sagen wir mal, relativ weichen Empfehlungen halt ganz, ganz schwierig ist. Aber ich würde jetzt schon gerne mal sehen, hier sind doch viele Journale, ganzen Frontiers-Journale sind mit dabei, ob sich das jetzt irgendwie auswirkt, ne? Dass wenn man sagt, okay, wir haben jetzt das als Regeln für unsere Journale angesetzt und versuchen das auch zu implementieren, wie sieht es jetzt irgendwie 2 Jahre später aus, welchen Einfluss hat denn das Ganze jetzt? Das fände ich mal interessant zu sehen. Ich befürchte aber, sowas wird nicht gemacht. Das sind erstmal sehr, ja, weiche Ziele.
Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist aber auch wirklich, wirklich schwer zu machen, weil du brauchst ja auch so ein Stückchen weit einen gewissen Zeitraum, in dem du das beobachten und auswerten kannst und dann gegeneinander stellen kannst. Und dann ist halt immer die Frage, denke ich, welche Versionen legst du zugrunde? Also diese Top-Guidelines, die sind jetzt in der Version 1.0.1, während du viele Guidelines hast oder Empfehlungen, die ähnlich gelagert sind, die schon in weiteren Versionen sind. Penton Principles ist auch noch relativ jung, die Version. Also da sozusagen das auf den gleichen Stand zu heben, finde ich dann auch nochmal, glaube ich, ziemlich schwierig.
Ja gut, inzwischen solchen Versionen noch zu unterscheiden, macht es noch schwieriger. Ja, aber auch per se kann man diese Sachen wahrscheinlich gar nicht so gut messen, die da vorgeschlagen werden. Und das ist, beziehungsweise müsste man erstmal einen Zeitraum auch vor dieser Einführung gemessen haben und dann danach nochmal. Naja gut, auf jeden Fall ist es, denke ich, ein interessanter Schritt und ich hoffe, da springen auch noch mehr Zeitschriften auf oder versuchen zumindest in diesem Geiste, in diesem Sinne entsprechende Forderungen an die Autoren zu machen. Ja.
Absolut. Was ich an diesen Top-Guidelines halt sehr gut finde, ist, dass sie halt nicht nur das Publizieren betrachten. Eigentlich betrachten sie das Publizieren gar nicht explizit als Prozess, sondern betrachten halt die einzelnen Bestandteile, ne? Und fordern halt Transparenz in Daten, in analytischen Methoden, also sozusagen den Instrumenten, die du für die Datenauswertung benutzt, in den benutzten Forschungsmaterialien, in dem Design, in dem Forschungsdesign. Also so ein Stückchen weit als Basis dessen, worüber wir immer mal wieder diskutieren, nämlich so eine Reproduzierbarkeit von Methoden und von Experimenten und von diesen ganzen Geschichten.
Ja, sie gehen ja sogar noch weiter. Sie machen auch diese wichtigen Sachen wie Vorregistrieren, Pre-Registration.
Genau.
Und da kommen wir später auch noch bei anderen Sachen dazu. Das ist natürlich richtig cool. Es passt nur leider überhaupt nicht in unsere momentane Wissenschaftslandschaft, wo man erstmal möglichst im Geheimen alles wegtüftelt und das dann später der Menschheit in seiner perfekten Form dann vorstellt, sondern gerade dieses Voranmelden, da würden auch viele, viele Sachen wie, also mach mal einen kleinen Seitenhieb so Richtung Homöopathie und solche Sachen rausfallen, weil diese negativen Ergebnisse einfach nicht publiziert werden. Und das wäre natürlich klasse, wenn auch diese Sachen gemeldet werden, weil sie einfach vorher angemeldet worden sind. Also das heißt, man sagt, ich mache diese Studie oder ich mache dieses Experiment. Und dann kann man sich nicht einfach zurückziehen und sagen, ja, hat mir jetzt doch nicht so gefallen, lohnt sich nicht, sondern die Sachen wurden durchgeführt, sind Teil des Wissenschaftsprozesses und müssen dann auch entsprechend an die Öffentlichkeit kommen. Das ist natürlich cool, also wenn das gemacht werden würde.
Also Sie haben zu diesen Principles und zu diesen Guidelines haben Sie ja noch so ein kleines Paper geschrieben, ne? Also diese Top Guidelines Science Introduction. Und genau in diesem, das sind so 4 Seiten oder es sind sogar mehr, sechs, sieben Seiten Text. Und genau in diesen Textbausteinen gehen sie halt darauf, auf verschiedene dieser Aspekte ein. benennen halt auch klar, wir sind uns sehr bewusst, dass nicht alle Standards bei allen Journals beispielsweise sofort umsetzbar sind oder überhaupt umsetzbar sind. Deswegen schlagen wir beispielsweise so eine Einführung nach Leveln vor. Sie gehen auch nochmal auf das Thema Pre-Registration und Pre-Registration ein, gehen auch nochmal auf sowas wie Unpublished, also das zur Kenntnis nehmen von bisher unpublizierten Forschungsergebnissen oder Forschung. Und das, ich glaube, sie sind sich da sehr wohl bewusst, dass das ein ziemlicher Wurf ist, den sie da hingelegt haben. Also auch an Forderungen sozusagen, wenn man das nicht nur als Prinzipien verstehen würde, sondern an Forderungen, wie etwas funktionieren sollte. Aber sie sagen halt sozusagen, sie schwächen das in dem Moment ab, wo sie sagen, ja, es gibt natürlich wie so eine Art Transition Phase, dass du halt genau über einige Punkte erstmal drüber gehen musst, weil du, wenn du es sofort hundertprozentig umsetzen würdest, genau in diese Schranken läufst.
Ja, es ist richtig, das muss man der Sache auch zugestehen. Aber dennoch, was wichtig ist, dass es auch an sehr prominenter Stelle platziert wurde. Also diese Publikation fand ja in Science statt. Ne? Das ist jetzt nicht irgendwo verbuddelt, sondern das ist sehr, sehr präsent. Und das heißt, da ist auch ein gewisses Momentum dahinter. Das heißt, man kann jetzt auch ausgehen, dass diese Transitionsphase natürlich jetzt momentan stattfindet, aber dass das vielleicht auch weiter ausgerollt wird. Mhm. Und das gerade wenn auch jetzt diese Flaggschiff-Journale wie Nature und Science das entsprechend ausrollen, dass dann andere hoffentlich auch nachziehen oder zumindest, dass es als Best Practice halt angesehen wird und auch auf den Schirm von allen Leuten gerät. Mhm. Na gut, also finde ich sehr schön und auch eleganter Brückenschlag durch PJ, die das auch unterschrieben haben. Das stimmt. Genau. Kommen wir zum nächsten, ja, sagen wir mal, herausfordernden Publisher, The Winover, den hatten wir auch schon ein paar Mal hier in den Episoden, der ist jetzt ein Jahr alt geworden und führt jetzt ein gewisses legt jetzt das Preismodell mal offen. Mir war es vorher nicht ganz klar, wie die das machen wollen. Die haben ja schon relativ früh angefangen, diese DOIs bei sich zu nutzen. Und das kostet ja auch. Ne? Das heißt, da musste irgendwann was kommen, wie sie sich finanzieren. Und sie haben jetzt ein entsprechendes Preismodell an den zutage gebracht. Und das sind, glaube ich, $25 für eine Publikation mit DOI. Ich glaube, man kann sogar weiterhin posten und verschiedenste Sachen machen. Verzeihung. Aber wenn man eine DOI haben möchte, dann muss man entsprechend diese $25 einmalig zahlen oder kann, es gibt noch andere Pläne oder andere Möglichkeiten, das zu machen. Aber jetzt hat man hier sozusagen eine kommerziellen Plan parat gelegt. Mhm. Behalten wir mal im Auge. Gut.
Reden Sie von Publikation eigentlich nur von einem Artikel? Weil ich kann mich daran erinnern, dass, wer war es denn? Ich glaube, Ross Mounts war es, der zeitweise mal auf The Winover publiziert hat, seine Blogposts publiziert hat, weil gerade nach diesem Ding, das als open markierte Artikel an trotzdem verkauft worden.
Bei SW.
Da war wohl sein Blog teilweise einfach dem Ansturm nicht gewachsen und ich kann mich daran erinnern, dass er da angefangen hat, auch auf The Winover zu publizieren.
Ja, er hat ein paar Sachen geparkt. Mir war nicht klar, dass das aus diesen technischen Gründen stattfand. Dass sozusagen gedost wurde, sozusagen, durch seinen Ansturm. Ah, ja, okay.
Okay. Ja, kann man ja mal im Auge behalten.
Genau. Dann noch eine Geschichte wieder, nicht aus meinem näheren Umfeld, aus dem näheren Umfeld von Freunden von mir, vom Anton. Und zwar, da muss ich etwas ausholen. Ich bin nicht sicher, dass ich es in voller Gänze richtig wiedergebe, aber ich versuche es mal. Und zwar gibt es eine Konferenz, die heißt Computer Vision and Pattern Recognition, die wohl schon seit mehreren Jahren stattfindet. Das ist sozusagen die Konferenz für die Computer Vision Community. Und anscheinend wurde das immer vom IAAA mitgehalten und auch die ganzen Publikationen fanden wohl da statt. Aber da ist jetzt wohl der Bruch gekommen, weil die Organisation selber ganz gerne Open Access publizieren möchte. Und IAAA hat da wohl irgendwelche, ja sogar Drohungen ausgesprochen. Und die Organisatoren oder diese, sagen wir, die ganze Community hat sich jetzt vom IEEE abgewandt und will an diesen Open Access Plänen weiterhalten. Und wir hatten das, glaube ich, schon angesprochen, die hatten sich ja auch, oder in dieser Machine Learning Community hat sich ja dieses Journal of Machine Learning Research mal herausgebildet, was sich auch als Konkurrenz zu einem vorher Subscription-based Journal entwickelt hat und jetzt relativ erfolgreich anscheinend ist. Ich hoffe, ich kann hier Leuten, die Interesse haben, einfach mal so darauf hinweisen. Ich habe nicht die kompletten Details parat, wir verlinken das mal. Und das ist zumindest eine schöne Entwicklung, dass hier eine komplette Community oder zumindest ein Großteil sich ausreichend zusammenrafft und sagt, okay, nee, wir stehen zu unseren Prinzipien, wir wollen Open Access und lösen es dafür von auch etablierten Strukturen, auch wenn uns das sozusagen jetzt ein bisschen Probleme macht, aber das langfristig ist das die Wahl, die Methode der Wahl.
Ach ja, sieh an. Ich wusste beispielsweise auch gar nicht, dass IEEE zwischenzeitlich die CVPR Papers, heute haben wir aber eine schlimme Denglisch-Mischung, die CVPR Papers auch Open Access publiziert hat. Nämlich schon seit 2013, aber jetzt haben sie wohl klar gemacht, dass das Ausmaß, was das mittlerweile annimmt, halt nicht mehr tragfähig für sie ist. Und deswegen wohl der Move zur zukünftigen Übernahme sozusagen des Teils, den IEEE organisiert und mitgetragen hat durch die Computer Vision Foundation.
Ja, und ich weiß noch nicht, was sie da gedroht haben. Hast du das irgendwie noch gelesen? Ich habe es jetzt nicht mehr parat. Ich glaube, Anton hat mir das sogar erzählt, aber ich habe es nicht mehr vor Augen, was sie da genau gesagt haben. Und das war in diesem kurzen Abschnitt, den ich hier vor Augen habe, auch nicht parat. Aber gut, nee. Wer da einsteigen möchte, kann das gerne nochmal machen. Und wenn da tiefer Bedarf ist, dann kann ich nochmal meinen Spezialexperten dazu befragen und nochmal nachhaken. Ja, dann kommen wir auch, wir bleiben im Open Access Bereich und da gab es einen schönen Eintrag auf Digital Sciences, ein Blogpost, würde ich es mal nennen. Und zwar geht es darum, warum existiert eigentlich das Predatory Publishing? Also wir halten uns mal vor Augen, was ist Predatory Publishing? Also ja, wie übersetzt man es am besten ins Deutsche? Raubtier-Publikations- oder Raubtier-Verlage. Das sind letztendlich Verlage und wir hatten das ganz, ich glaube, ganz in der ersten Sendung, wo ich mit dabei war, das hat der John Bohannon hatte, das hat zum Beispiel dargestellt, wo er ein Experiment gemacht hat und versucht hat, eine Publikation von etwas zu fahren, was gänzlich, also wissenschaftlich überhaupt keinen Sinn macht, hat es an Verlage geschickt und die haben es halt angenommen, wollten es trotzdem publizieren, weil es darum einfach nur geht, Geld zu machen. Ne? Man kann sagen, okay, Open Access ist ein Businessmodell, wo man dafür zahlt, dass etwas publiziert wird, was man fabriziert hat. Man zahlt allerdings dafür, dass trotzdem sauberes Peer Review durchgeführt wird und dass auch gewisse editorische Sachen dann stattfinden. Und bei diesem Predatory Publishing ist das nicht der Fall. Da versuchen die Leute mit möglichst geringen Kosten diese Sachen dann zu publizieren und führen dann zum Beispiel keinen Peer Review durch oder nehmen keine Qualitätskontrollen, Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, also bei den lieben Hörern, aber ich persönlich bekomme andauernd irgendwelche Mails von irgendwelchen, irgendwie International Journal of bla bla bla, ob ich da nicht publizieren möchte und alle solche Sachen. Und mir ist relativ schnell klar, ja, das ist einer von denen. Also das ist jemand, der eigentlich nicht wirklich möchte, dass ich meine Sachen publiziere und dass sie hohen wissenschaftlichen Standards genügen. Verzeihung, ich bin heute etwas heiser. Und sondern es geht darum, Geld zu machen. Und in diesem Blogpost wird besprochen, warum das eigentlich auftreten kann. Denn uns ist das eigentlich ganz klar. Aber warum ist das klar? Das ist einfach eine Frage von Bildung und Informationszugang. Wenn man entsprechend weiß, wie ein richtiges Journal aussieht und welche Journale entsprechend gut und brauchbar sind, dann würde man in diese anderen Journale gar nicht landen. Und das sei einfach mal ja, als Problem hingestellt, das ist ein Kommunikationsproblem oder ein Bildungsproblem, das man lösen muss. Denn wenn jeder das sozusagen weiß, wo zu publizieren ist und wo man das machen könnte, dann würde er solche Sachen nicht klicken und da nicht zahlen und dann würde dieser Markt ganz schnell eingehen. Ist ein bisschen wie bei Spam. Also wenn niemand auf diese Spam-Mails reinfallen würde, dann wäre es auch kein lukrativer Markt und dann würde das auch nicht existieren. Ja, das ist mal ein netter und wichtiger Punkt zu dem Thema, finde ich.
Der John Bohannon hat auch schon einen ziemlich abgefahrenen Weg der Herangehensweise, finde ich. Also dieses Paper, wo er das sozusagen auch aufdeckt, Who's Afraid of Peer Review war das, glaube ich, genau. Bei Science. Also bei ihm, und er stand ja auch mehr oder weniger hinter dieser Open Access Sting Geschichte. Hieß es Open Access Sting? Irgendwas mit Sting.
Ja, Sting Operation. Ja, aber ich glaube, es war in Nature, glaube ich. Genau. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ich gucke mal nach. Ja. Sting Operation.
Also man sieht halt deutlich, der scheut halt auch echt keinen Aufwand, weil das ist, glaube ich, schon auch verdammt viel Arbeit. Ne? Also der hat halt irgendwie wissenschaftliche Papers bei 304 Journals eingereicht. Und das musst du halt erstmal machen, plus auf den Rücklauf warten, auswerten, verarbeiten. Das ist halt schon auch
ja, klar.
Echt ordentlich Arbeit, das ist meine Güte.
Aber du hattest aber recht, das war bei Science. Das war Oktober 2013. Ja, das ist ein Riesenaufwand. Und er hat ja vor allen Dingen auch die Texte geändert. Naja, wenn ich mich recht entsinne, hatte er den Text sogar einmal durch Google Translate oder zweimal durch Google Translate geschoben, um auch so ein bisschen darüber hinwegzutäuschen, dass er Native ist, also dass er Englisch seine Muttersprache ist. Also hat sozusagen künstlich Fehler reingebaut, meines Erachtens. Also das ist schon mit viel Aufwand verbunden gewesen, naja. Mhm.
Und was ist er? Er ist natürlich Biologe. Wie immer.
Ja, aber nicht mehr praktizierender.
Ja, jetzt ist er wahrscheinlich bloß noch Wissenschaftsjournalist. Genau, also was heißt genau. Bloß noch? War nicht despektierlich.
Genau. Ja, um auch mal darauf hinzuweisen, das war auch der Mensch, der das Dance Your PhD aus dem Boden gestampft hat. Was ja eigentlich auch eine sehr coole Aktion ist.
Ja, es gibt echt so Leute. Da muss man immer wieder den Hut ziehen vor deren Ideen und vor allen Dingen vor deren Drive, diese Ideen dann auch umzusetzen. Das ist schon, finde ich, immer wieder erstaunlich.
Ja, denn ich denke, viele haben mal in einem besoffenen Zustand so etwas gesagt wie Dance Your PhD, aber dann sowas in der Art so schön durchzuführen, hervorragend, ja. Gut, dann haben wir noch was Positives von der politischen Seite. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin noch nicht in die Tiefe gegangen. Hast du das auf dem Schirm, was der Peter Suber uns da zum herausgegraben hat mit dem Faster?
Faster war doch das US-amerikanische, wie heißt es denn?
Fair Access to Science, genau. And Technology Research. Also es geht letztendlich schon darum, dass ich glaube, es geht um auch diese 6 oder 12 Monate Frist, dass die heruntergesetzt wird, dass dann alles, was entsprechend finanziell unterstützt wurde vom Staat, entsprechend öffentlich verfügbar ist. Ich bin nicht tief genug drin, muss ich ganz ehrlich sagen, aber es wurde anscheinend durch den Senat gewunken, ne?
Genau.
Oder ist es zum Senat gegangen? Ah, genau. Wie peinlich. Ich weiß es nicht mehr.
Also das ist eines, dieses Faster, dieser Act ist einer derjenigen, die direkt aus dem Weißen Haus als Directive erlassen wurden. Das ist ja eigentlich eher so ein Hau drauf Mittel, wenn ich das richtig verstehe. Also sozusagen das, was sehr, sehr lange oder fragwürdig durch den Weg durch die unterschiedlichen Senate oder durch den Senat und die unterschiedlichen anderen Kammern, die damit auch eine Rolle spielen, dauern würde. Das erscheint nicht selten als diese Direktive. Und das wurde jetzt tatsächlich durch den Senat im Nachgang, anerkannt, zugestimmt.
Mhm. Und bestätigt, keine Ahnung. Ja.
Das ist natürlich in dem Fall tatsächlich ein Erfolg. Das hat zur Folge, wenn ich mich nicht täusche, dass vor allen Dingen weitere finanziellere Mittel zusätzlich freigemacht werden, um genau diesen Weg, den man da beschreiten will, nämlich den offeneren, den gerechteren Zugang Wissenschaft und Forschung, um das auszubauen und zu garantieren. Also da geht es um nicht wenige. Ich glaube 100 Millionen, wenn ich mich nicht täusche. Irgendwo hatte ich bei Spark, glaube ich, irgendwie 100 Millionen gelesen, die dann zusätzlich freigemacht werden.
Okay.
Hat sicherlich noch andere Aspekte, aber ganz ins Detail gelesen habe ich jetzt nicht. Aber ich verlinke mal den Spark-Artikel, die haben ja da so ein paar.
Genau, also wie schon gesagt, ich muss die mir auch anschauen. Das hat mich kürzlich überrollt. Gut.
Ist aber auch tatsächlich, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich besonders, was in den Staaten abgeht, nicht so präsent habe. Ich weiß gar nicht, das war früher mal präsenter, aber da, also was jetzt politisch zum Thema Open Access, Open Science in den Staaten abgeht, das habe ich tatsächlich weniger präsent in den letzten, naja, 2 Jahren, würde ich sagen. Das war mal irgendwie wichtiger, hatte ich das Gefühl. Mittlerweile gibt es einfach viele andere Dinge.
Ja, genau das wollte ich gerade sagen. Ich befürchte, dass einfach unsere Bubble, in der wir uns bewegen, einfach riesig wird. Das heißt, früher musste man sich sozusagen diese Open Science, Open Access und solche Themen wirklich zusammenkratzen. Man konnte das in einer Hand abzählen. Und jetzt wirst du da so überflutet und musst doch sehr stark filtern und dass da mal was durchrutscht und auch nicht in seiner Gänze dann perzipiert werden kann, dann das ist ganz natürlich. Ja, gerade hier sowas, das ist ja auch was, was doch mehr Material darstellt, wo man sich vielleicht auch wirklich eigentlich ein paar Stunden mit beschäftigen müsste, um das gänzlich zu durchdringen. Und das geht dann im Strom des Gesamten noch wahrscheinlich unter.
Mhm. Zumal ich mich daran erinnern kann, dass ich Faster sogar mal hier hatte. Ich weiß gar nicht, ob wir das hier schon mal hatten oder ob das noch eine der Folgen war, die ich mal alleine gemacht hatte. Aber zumindest erinnere ich mich daran, dass ich darüber mal berichtet hatte. Ich weiß gar nicht mehr.
Mal.
Oh, das war eine der ersten Folgen. Folgen 5 und 6. Oh.
Das ist schon ein Weilchen her.
Februar 2013, abgefahren.
Gut.
Nun gut.
Weiter geht's. Wir haben noch unsere Kategorie Tools. Und da ist mal wieder aus dem üblichen Hause, Conscience or Conscience. Die Katrin hat mal wieder, ich glaube, das ist ein Vortrag, den sie aufgezeichnet hat, wenn ich das richtig sehe, und sozusagen wieder mit ihren Folien unterlegt hat, hat sich diesmal, ich muss gerade diesmal, das ist, glaube ich, auch schon wieder eine Weile her, ja, im Juni, oh Mann. Okay, also ist leider auch schon wieder ein bisschen Staub drauf, aber es ist nicht minder interessant dadurch. Es geht einfach, sie stellt mal wieder ein Tool dar, und zwar, wie kann man mit Git Lab Journaling durchführen, also wie kann man Sachen aufzeichnen, wie kann man Revisionen machen und so. Das ist, denke ich, für jemanden, der das noch gar nicht angefasst hat, gut investierte 30 Minuten oder knappe 30 Minuten, um das mal zu zeigen mit Markdown und solchen Späßen. Das sei jedem wärmstens ans Herz gelegt, der sich damit noch nicht so auskennt und das sich gerne mal zum Eigen machen möchte. Ja. Dann, du hast dich ein bisschen mit Content Mind, mit den ersten Toolen von Content Minds beschäftigt, ne?
Hahaha, beschäftigt, ja genau. nein, beschäftigt habe ich mich damit tatsächlich nicht so wirklich. Das übersteigt tatsächlich meine Fähigkeiten als Command-Line-Ninja, der ich nicht bin.
Terminal aufmachen, das mal anschauen hier.
Aber ich finde das tatsächlich äußerst spannend. Also Content Mind ist ja dieses etwas größere, was ist es eigentlich? Ist es ein Projekt? Ist es ein Vorhaben? Ist es ein Toolset? Ist es eine politische Bewegung, die das Recht auf Mining fordert? Also jetzt Content Mining fordert, ist, glaube ich, alles in einem, oder?
Ja, also ich könnte es auch nicht unterlegen, und alle diese Punkte, die du genannt hast, fallen da irgendwie mit rein. Und Ich gucke mal auf die About-Page, was die eigentlich
da
sagen.
Da bin ich das auch gerade, aber das gibt mir nicht so wahnsinnig viel. Also, ich glaube, ich würde es so zusammenfassen. Content Mine ist ein Community-getriebenes Projekt, was sich in ganz unterschiedliche Richtungen bewegt. Zum einen mit einer sehr klaren politischen Forderung und mit einer sehr klaren mit einem sehr klaren Ansatz, das Recht, wissenschaftlich publiziertes Material, also Artikel, zweit zu verwerten, und zwar indem man dort Textmining stattfinden lässt. Das ist etwas, was bisher viele Verlage mit den Lizenzen, die sie verwenden, einfach ausschließen. Und das Team rund um Content Mine, wo solch durchaus bekannte Leute wie Peter Mariras, Jenny Malloy, Graham Steele, Richard Smith Unna, aber auch Stefan Kasberger beispielsweise, Christopher Kittel, Ross Mounts, eine ganze Menge an Leuten, die da mitarbeiten, fordern, dass man das halt machen darf, also Content Mine machen darf. Was damit was am Ende rauskommen soll, ist tatsächlich, dass man durch das Content Mining von öffentlich zugänglichen oder von zugänglichen wissenschaftlichen Artikeln in der Auswertung dann auf neue Erkenntnisse stößt. Also wenn man sich anguckt, wenn man automatisiert Maschinen durch Maschinen unterschiedliche Literatur auswerten lässt zu einem Thema, dann kriegt man vielleicht Gemeinsamkeiten oder Unterschiede, die man, wenn man das selber händisch machen würde, nicht rausfiltern könnte, weil man gar nicht auf so breiter Ebene analysieren, vergleichen könnte. Das können Maschinen natürlich sehr, sehr viel besser. Und dann, das ist sozusagen die Forderung, die sie an die Politik und an Verlage stellen, ist etwas, was sie untermauern auf der anderen Seite mit dem zur Verfügung stellen von den benötigten Tools. Und das läuft jetzt schon eine ganze Weile, ich denke immer so anderthalb, zwei Jahre, denke ich, sind sie da schon am Basteln. Und gerade jetzt in den letzten 12 Monaten habe ich das Gefühl, ist da sehr, sehr viel passiert. Und vor kurzem veröffentlichte Ross Mounts einen kleinen Blogpost, wo er mal berichtet hat zu dem neuen Tool, was er in Verbindung mit Richard Smith Unna entwickelt hat, was da heißt Get Papers, ist ein Command-Line-Tool, was einem so ein bisschen, wenn einem das was sagt, wie so ein YouTube-Download-Command-Line-Tool, also du gibst halt eine URL ein und es zieht dir das hinter der URL liegende Paper, aber du kannst halt auch noch, wenn ich das richtig verstanden habe, verwandte Paper in entsprechenden Archiven gleich durchsuchen oder mit downloaden oder sammeln, sagen wir es mal so. Da hört ungefähr meine Expertise auf.
Ja, aber umfasst es ja auch ganz gut. Und du hast es ja auch das, was Content Mining anscheinend angeht, ganz gut umrissen. Ne? Letztendlich geht es wirklich, wir hatten das, glaube ich, auch schon mehrfach gesagt, letztendlich das Problem ist, wir haben exponentiell wachsende Menge an Papern, kann man als Wissenschaftler gar nicht lesen. Brauchen wir auch bald gar nicht mehr, denn dafür gibt es dann künstliche Intelligenz so in etwa. Nicht ganz, aber soll heißen, man kann natürlich noch sehr viel mehr gewinnen aus diesen Sachen ziehen, wenn man solche Sachen scrapt und wenn man die ganzen Sachen entsprechend integriert und verarbeitet. Und leider musste man häufig Sachen scrapen und das ist illegal und deshalb auch wieder ein Grund für Open Access und dann auch entsprechend das in ordentlichen Formaten ablegen, damit man das auch schön einfach machen kann. Und hier mit diesen Toolsets werden diese Sachen natürlich dann noch einfach zugänglich gemacht und darauf können dann andere Tools wieder aufbauen, um ja dieses Wissensmining dann entsprechend zu durchzuführen. Mhm. Ja, schöne Sache auf jeden Fall. Und ich muss sagen, ich kannte auch den YouTube-Downloader und ich nutze einen anderen. Ich nehme YouTube minus DL und die haben MPS-YouTube, den kannte ich noch gar nicht. Na gut, okay.
Ich glaube, die beiden nutzen aber ähnliche Codecs und ähnliche Libraries, genau. Und sowas.
Genau, das ist, denke ich, vom Ding an, das ist ein anderes Tool dafür. Genau, also ich denke, Content Mining muss man auf jeden Fall auf dem Radar behalten. Da geht gerade einiges, wie du auch selber sagst, die Leute, die drin hocken, das sind wirklich Leute aus der Community, die da sehr viel reißen und immer tolle Ideen haben. Und das ist schön, dass die halt auch entsprechend jetzt ein bisschen Funding bekommen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das Shuttleworth, also die werden ja vom Shuttleworth, also letztendlich der reiche Südafrikaner, der auch hinter Ubuntu und solchen Sachen steht, werden die auch gefundet, also werden die, wie sagt man auf Deutsch, mitfinanziert. So wie ich das aber richtig sehe, ist das nur der Peter Murray Rust, ja, right?
Das ist wieder so ein Fellowship-Modell.
Ah ja, gut.
Wie heißt er denn? Mark Shuttleworth, genau.
Genau.
Einer dieser Mitarbeitenden an Content Mine ist halt als Shuttleworth Fellow finanziert für auch, glaube ich, wieder für ein Jahr erstmal.
Okay.
Genau. Also,
dass das nicht. Bitte.
Das ist halt wirklich ein spannendes Projekt, weil auch wenn es wirklich schwerlich gänzlich zu begreifen ist, gerade der technische Teil fällt mir halt echt manchmal ziemlich schwer, dahinter zu steigen, weil es einfach verschiedene Komponenten sind, die, wenn du sie in einer Kette anwendest, sozusagen dann das Tool bilden, also das Content-Mine-Projekt bilden, das Technische. Und manches davon ist einigermaßen verständlich, also gerade so dieses Get Papers oder ähnliche Programme wie Quickscrape ist, glaube ich, auch was sehr, sehr verbreitet ist, was, wenn ich mich nicht täusche, auch an der einen oder anderen Stelle mal für die Wikipedia und Wikimedia und Wikidata und sowas benutzt wurde. Das kann ich noch irgendwie nachvollziehen, aber spätestens, wenn es tatsächlich dann an das Textmining geht und sowas, da kommt halt das sehr, sehr schnell auch in technische Sphären, wo es mich dann verlässt. Aber nichtsdestotrotz finde ich das sehr, sehr spannend.
Ja, man muss da die Tiefe nicht verstehen, aber wir erinnern uns ja, der Peter Murray-Russ hat ja zum Beispiel dieses Tool gehabt, wo er dann Strukturformeln aus Papern extrahieren konnte. Ja. Und das ist schon sehr cool. Ne? Also das ist echt eine schöne Sache. Was mir ein bisschen fehlt bei dem Content Mining, wir müssen den Jungs vielleicht mal als Feedback geben, das, was du sagtest, es sind sehr viele einzelne Tools, aber es fehlt so ein bisschen der rote Faden oder der Global Picture, sozusagen die Gesamtübersicht. Das wäre doch mal schön. Vielleicht ist es noch gar nicht ganz da oder vielleicht ist es auch im Wachsen, aber das wäre ja so ein paar Milestones, um zu sehen, okay, wir wollen da mal hinkommen und deshalb machen wir das und das und das und das. Ja,
das habe ich Ihnen genau auch gefragt. Ich habe die Herrschaften und Damen nämlich angetwittert. Und tatsächlich ist es so ein bisschen versteckt. Also die Informationen gibt es mehr oder weniger schon. Sie publizieren unter Resources beispielsweise auf der Content-Mine-Website eine ganze Menge an Artikeln, sowohl über sie als auch von ihnen. Und was sie sehr offen halten, jegliche Präsentation, die gehalten werden, kannst du dir halt tatsächlich auch im Nachgang nochmal angucken. Und da merkt man schon deutlich, wenn man so in frühe Präsentationen reinguckt, ist es sehr viel limitierter als das, was in späten Präsentationen an Inhalt da drin steht und sozusagen dann das Verständnis fördert. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist es tatsächlich aber auch noch nicht an dem Punkt, dass alles da ist. Und ich vermute mal, dass wenn das Ganze wirklich einsatzfähig ist, von A bis Z mehr oder weniger, dass sie dann sich auch nochmal dem widmen werden, das entsprechend zu verpacken, weil das ist tatsächlich, was man auch auf der Website findet, noch sehr technisch alles.
Wenn auch immer so, oder ja, wie auch immer man fertig definieren möchte.
Genau.
Das ist natürlich ein Prozess mehr. Ne?
Aber da sind halt wirklich spannende Sachen dabei. Ne? Also von dem Scrapen von Text und der Textanalyse hin zu Bildanalyse, also dass man sich wirklich auch Bildraster analysieren lassen kann. Diagramme, also sozusagen Daten, die in Diagramme gegossen sind, kann man auswerten lassen. Also da steckt echt schon richtig viel dahinter. Das ist ziemlich cool.
Ja, richtig. Finde ich gut. Gut, nächstes Tool. Die Mischung aus Archive und Git.
GitKive
sozusagen. Ja, wie auch immer man es nennen möge. Das ist erstmal ein lustiger Ansatz oder ein nettes Tool, was mehr in den Computerwissenschaften positioniert ist. Also sie nennen so als Untertitel Collaborative Open Source, Collaborative Open Computer Science. Und es ist sozusagen ja eine Mischung aus Links zu Archive, zu den Code Repositories und zu anderen Sachen. Ich glaube, sogar Datensets haben sie auch verlinkt. Kann man sich mal durchklicken. Ist, denke ich mal, ein interessanter Ansatz. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob das auch mal auf andere Sachen übertragen wird. Also wie schon gesagt, momentan sind mehr Computer Science. Ah, Bioinformatics hier, das ist, sehr schön. Okay, sorry, da schaue ich mir später nochmal näher an. Das hatte ich vorher noch gar nicht gesehen. Gut, also kleiner Verweis auf das Ding, kann man sich mal durchklicken. Das kann man jetzt hier sozusagen über einen Podcast relativ schwierig beschreiben. Sie versuchen hier versuchen verschiedene Sachen zusammenzubringen, also Archive als Preprint-Server, Git als Storage für Code und vielleicht auch andere Sachen. Und dann kann man sich da projektweise durch die Sachen durchklicken. Probiert es mal aus.
Hat tatsächlich so ein bisschen, finde ich, Ähnlichkeit vom Look and Feel mit dem Open Science Framework. Bloß, dass hier sozusagen tatsächlich beide Repositories, also Archive für das Paper, GitHub für den Code oder für Daten, nebeneinander existieren, während beim Open Science Framework tatsächlich das Zusammenfahren der Sinn des Ganzen ist und das Aufbereiten als Paper mit den dazugehörigen Daten, die du sozusagen auch einzeln zugreifen, abgreifen kannst oder bearbeiten kannst.
Okay, also diese Parallele habe ich gar nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee? Mich erinnert es mehr an, ich überlege gerade, also vom Gesamtkonzept her. Ja, erinnert mich das mehr so fast so ein bisschen mehr an Stack Overflow, weil die Sachen halt so rein vom Visuellen, muss man mehr so sagen, weil das auch so nach Schlagwort oder nach Überschriften sortiert ist, und man kann auch Diskussionen dazu sehen und solche Späße. Ja, gut, wäre nicht meine persönliche Assoziation damit gewesen, aber kann ich grob nachvollziehen, doch, ja.
Ja, mal gut. Gucken. Erstaunlich viele Paper auch da drauf, finde ich schon.
Ja, also ich finde es auch relativ interessant, was sich da schon drum angesammelt hat, genau. Gut, dann steigen wir in das nächste Thema ein, Peer Review und Metrics. Und da hat Pablons jetzt verkündet, dass eine wichtige, zumindest für mich sehr wichtige Gesellschaft, die American Society for Microbiology, nochmal einen kleinen Hinweis, ich arbeite so in der Infektionsforschung und American Society for Microbiology ist halt so, da läuft halt viel in der Richtung. Und die haben sich jetzt zusammengetan mit Pablons, und ich denke, das heißt einfach, dass die Sachen, die Reviews, vielleicht sollten wir noch einen kleinen Schritt zurück, nochmal eine kleine Pause, Konrad, haha. Nochmal kurz erklären, was macht Pablons? Pablons ist eine Plattform, die relativ neu ist, bei der es darum geht, die Tätigkeiten, die man als Reviewer hat, die ja sozusagen nicht bezahlt sind, die man sozusagen eigentlich macht als Teil der wissenschaftlichen Arbeit, um der Community sozusagen zu dienen, dass die gesammelt werden, dass die visualisiert werden und dass man sozusagen ein bisschen Credit dafür bekommt, dass man Peer Review durchführt, was man ja so kostenfrei macht. Und Pablons ist jetzt, weiß gar nicht wie lange, wahrscheinlich nur gefühlt ein Jahr oder zwei.
Dabei. Ja, so anderthalb hätte ich jetzt auch gesagt.
Ja, genau. Ja. Und heimt sich jetzt immer mehr Leute, mehr verschiedene Partner ein. Das heißt, das wird letztendlich einfacher sein, die Reviews von diesen Journalen dann dort unterzubringen. Das soll heißen, man kann also das ist so relativ einfach, wenn man ein Review durchgeführt hat, bekommt man meistens eine E-Mail, danke, dass Sie diesen Review durchgeführt haben, und den kann man einfach weiterleiten an review@pablons.com und dann wird das integriert. Und ich muss sagen, ich glaube, das ist sehr abhängig von welchem Journal. Ich habe in letzter Zeit, glaube ich, drei Sachen gereviewt, und zwar, was waren das für RNA Biology und für Bioinformatics. Und die gingen teilweise relativ schnell durch. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kapiere es auch nicht, denn ich habe entsprechend diese Weiterleitung durchgeführt, und dann kommt meistens so eine Queue, und dann sieht man irgendwo in seinem Profil, kann man sehen, okay, ich bin in der Queue Nummer so und so. Und irgendwann ist es dann abgearbeitet, so maximal nach 72 Stunden, wie sie sagen, und dann ist man drin. Bei anderen Sachen habe ich es hingeschickt und hatte das Ding direkt aufgenommen in meine Liste an bestätigten Publikationen. Also ich bin noch nicht ganz sicher, wie das funktioniert. Vielleicht kriegen wir da wirklich jemanden mal dran, der uns das mal erklärt. Aber das ist auf jeden Fall sehr schön zu sehen, dass jetzt auch diese sehr etablierte Gesellschaft mit einigen Journalen, also MBio und auch viele andere, dort mit eingebracht ist. Und das gewinnt wirklich an Momentum, muss man sagen. Gut, ja, wir bleiben bei Pablons, und da bin ich jetzt auch gar nicht so wieder dran geblieben. Das ist auch wieder was wir jetzt wieder, das fand schon im Mai statt, und zwar, das ist nur eine Ansammlung von drei Tweets, unter anderem auch von The Winover, und zwar scheint es so, dass jemand auf Pablons entsprechend sein Review eingestellt hat. Das sollte man vielleicht auch noch kurz erklären. Bei Pablons kann man sagen, okay, ich habe für dieses Journal gereviewt, ich habe für diesen Publisher gereviewt, oder ich habe sogar diese exakte Publikation gereviewt, und man kann auch den Review da rein kopieren. Und man möchte ja eigentlich sagen, man ist selber Reviewer, das heißt, man hat eigentlich ein Copyright auf das Ding. und müsste eigentlich entscheiden können, was man dann macht. Und hier gab es so ein Beispiel, dass Molly Call, ich denke mal, das ist Molecular Ecology, dafür gesorgt hat, dass der Review von einem Reviewer von Publons gelöscht werden musste. Also man sieht hier drei Tweets, der eine ist von The Winover, das andere ist von diesem entsprechenden Autor Stephen Roberts und das andere ist von Andrew Preston, das ist einer von Publons. Und das ist natürlich nicht so schön, wenn man da entsprechend Probleme hat, das unterzubringen. Das kann natürlich damit zusammenhängen, dass Publons, wie schon gesagt, eine sehr junge Plattform ist und das vielen noch gar nichts sagt. Und das ist eine Nische, die erst etabliert werden muss oder eine Nische, die erst gefüllt werden muss. Und da muss ich sozusagen, müssen auch entsprechende Regeln gefunden oder auch formuliert werden. Also letztendlich muss der Verlag sagen, ja, ihr dürft das, was ihr für uns reviewt, auch da einstellen. Das ist eigentlich eine Regel, die halt kommuniziert werden muss, was viele wahrscheinlich noch nicht gemacht haben. Ich hoffe mal, dass diese Partner, wie die American Society of Microbiology, das entsprechend auch gemacht hat und damit auch keiner Probleme hat, wenn man als Reviewer sagt, ich stelle mein Review hier bei Publons ein, denn das ist ein wichtiger Teil der wissenschaftlichen Kommunikation. Und daher möchte ich das da festhalten. Ich bin dieser Sache allerdings auch nicht nachgegangen, was jetzt hier noch herauskam in diesem konkreten Fall.
Der war, naja, 30. Mai, also ja.
Schon ein Weilchen her.
Ja. Wann haben Sie es unterschrieben? 2. Juni. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig auseinander. Also das, oder Publons hat veröffentlicht, dass ASM jetzt Partner von Publons wird am 2. Juni, ist der Blogpost. Das heißt, das ist jetzt nicht so wahnsinnig auseinander. Schwer zu sagen. Okay. Aber hat Molecular Ecology das sozusagen vor dem Hintergrund gemacht, hier, ihr durftet das dann nicht auch noch publizieren, weil die Review, die ihr für uns geschrieben habt, sozusagen unser Copyright ist? Oder?
Ich weiß es nicht. Ich wie schon gesagt, ich habe nicht mehr als diese drei Tweets hier jetzt vor mir.
Weil ich meine, das ist ja die einzige Argumentationsgrundlage, oder?
Aber ich muss sagen, ich habe als Reviewer, habe ich glaube ich noch nirgendwo unterschrieben, dass ich mein Copyright an diesen Reviews an irgendjemanden abgebe. Ja, das ist, und sagen mal so, per Default ist es mein Text, ich habe Copyright drauf und ich lasse die Leute das irgendwie weiterschicken. Das ist vielleicht sogar juristische Grauzone, ich weiß es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also ist vielleicht die Frage, ob es ein abgedrucktes Review war oder ob du sozusagen ein Paper gepeer-reviewed hast. Weißt du, was ich meine?
Es geht nur um das. Ich bin ziemlich sicher, dass es hier einfach nur um Peer Review von einem Paper geht. Sonst würde es ja nicht mit Publons assoziiert sein. Stimmt. Also das.
Okay.
Wir können nochmal nachschauen. Also ich mal sehen, ob ich da noch weiter eintauche oder vielleicht kann uns jemand dabei helfen. Aber das war meine Interpretation dieser ganzen Sache. Ja. Aber wie schon gesagt, man eckt hier an viele Sachen an, weil es halt was ganz Neues ist, so traurig, dass das ist, denn Peer Review ist ja ein wichtiger Bestandteil schon seit vielen Jahrzehnten und dennoch hat man das halt auch nie so festgehalten. Na gut, okay, weiter geht's im Programm. Das fällt jetzt mehr so in die Kategorie Miscellaneous, also verschiedenste Sachen, die man hier noch nicht in anderen unterbringen kann. Das eine ist, wenn man mal wieder Zahlen braucht zu Reproduzierbarkeit und was das eigentlich alles heißt, es gab jetzt in PLOS Biology gab es einen Artikel, der verschiedenste Zahlen zusammen oder mal anträgt, wie viel Geld verschwendet wird dadurch, dass Sachen nicht reproduzierbar gestaltet sind. Das sind natürlich, muss man sagen, sehr grobe Zahlen. Sie sagen hier, werden etwa 28 Milliarden US-Dollar gehen dadurch verloren, dass vorklinische Sachen nicht reproduzierbar sind. Kann man sich mal rausgraben und wenn man wieder ein paar große schlagende Argumente braucht, um Open Science zu verteidigen, kann man sich, denke ich, hierauf berufen und auch ein paar nette Grafiken abgreifen.
Kannst du mal erklären, was man in dem Fall unter vorklinisch begreifen kann?
Ja, ein guter Punkt habe ich jetzt auch nicht mehr vor Augen, wo man da die Linie zieht. Ob man sagt, das ist Grundlagenforschung, das zählen wir nicht mit rein und alles ab einem bestimmten Level. Das ist ein guter Punkt, kann ich dir auch gar nicht ganz abtrennen.
Ach so, also die Grenze ist irgendwo irgendwo zwischen der Grundlagenforschung und einer eher anwendungsorientierten Forschung, nee. Die dann sozusagen im klinischen Stadium auch, keine Ahnung, Tests, konkrete Experimente und sowas beinhalten würde.
Wäre meine Interpretation, aber ich habe es nicht mehr ganz vor Augen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber das ist eine wichtige Frage, die zu klären ist, denn das würde das Gesamtvolumen natürlich noch mehr aufblähen, wenn man das jetzt sozusagen noch auch die Grundlagenforschung weiter ausbreiten würde. Also es ist, also wenn das nicht mit drin ist. Aber wie auch immer, die Sache ist enorm, aber es ist ein guter Punkt, da muss man ins Detail gehen.
Okay.
Gut.
Wir bleiben dann mal bei PLOS.
Ja.
Letztens ging ein Kollege hinter mir vorbei und ich las gerade in dem Artikel, auf den ich gerade gleich zu sprechen komme, und er guckt so und dreht sich so zu mir um und meint so, ah, du liest PLOS? Und ich so, klar doch. Und er so, und was für und welche? Und ich so, naja, die PLOS-Blogs. Und er so, aha. Und dreht sich um und geht. Und dann bin ich eine Minute später hingegangen und meinte, und was liest du? Und er so, na, PLOS Biology natürlich. Und ich so, ja, okay, so fachlich tief bin ich da nicht. Lass mal gut sein. Also so wird man hier schon gedisst, ne? Wenn man bloß die PLOS Blogs liest.
Das ist ja hier Hardcore-Science, ja,
genau.
Ne?
Dennoch, also bei den PLOS Blogs bietet sich des Öfteren mal Lohnenswertes, um genauer hinzugucken. Und insbesondere für diejenigen, die Wissenschaft so ähnlich wie ich von außen betrachten und mit sehr viel Interesse, aber mit sehr wenig konkretem Fachwissen. Bei PLOS hat man sich jetzt sozusagen Gedanken gemacht, was man eigentlich machen könnte, um sozusagen die Bedeutung von Wissenschaft für die Gesellschaft nochmal konkreter herauszuheben. Und das einer der Punkte, wo man immer mal wieder drauf stößt, ist, naja, wie konkret kann man denn eigentlich eine Verbindung ziehen von Wissenschaft und durchgeführter Forschung zu einer gesellschaftlichen Anwendung oder zu einem gesellschaftlichen Benefit oder sowas in dem Dreh. Und da hat man sich jetzt bei PLOS hingesetzt und hat gesagt, okay, dann lass uns doch mal eine kleine Reihe machen, die wir Research Matters nennen, und wo man genau versucht, mal für einen Forschungszweig oder besser so sagt man für ein Forschungsprojekt mal herauszuarbeiten, was das eigentlich für die Wissenschaft bedeuten kann. Und ich bin mir gar nicht sicher, wie viele Teile mittlerweile erschienen sind, aber den Artikel, auf den ich gestoßen bin, fünf Artikel, ist halt der erste gewesen, der bei ursprünglich auch bei PLOS Pathogens erschienen ist, wo man sich sozusagen ein Forschungsprojekt mal rausgegriffen hat und mal genau beleuchtet hat, was jetzt eigentlich das konkret heißt für die Gesellschaft oder heißen kann. Und das finde ich eigentlich eine ziemlich coole Idee. Was ich festgestellt habe, ist, dass die relativ übersichtlich sind, die Artikel, aber das finde ich gar nicht so schlimm, sondern den Ansatz finde ich da einfach ziemlich cool.
Mhm.
Schön. Die bloß mal so, kann man ja, mal nee, reinwerfen ist, als, hier mal, kann man mal lesen.
Genau, mal die andere Seite sozusagen, genau. Hm.
Und wo wir schon bei Lesen sind, habe ich mich erinnert, manchmal liest man ja so bei den Publikationen, die sich öfter mal mit den Themen auseinandersetzen, für die man Interesse zeigt. Und der Guardian ist etwas, auf das wir schon öfter mal hier zu sprechen gekommen sind, weil die tatsächlich ein Autorenteam haben, die immer mal wieder genau auf diese Themen Open Access, Open Science blicken und in der Regel auch ziemlich gute Artikel schreiben. Entweder, weil sie so ein bisschen sticheln, was ich ganz, ganz gerne mag, was der Guardian auch ziemlich gut kann, weil er sozusagen aus so einer Situation oder aus so einem Habitus heraus argumentiert, so, na, es ist halt der Guardian. Ne? Und oder weil sie sehr, sehr umfangreich versuchen, das Ganze aufzuarbeiten. Und da las ich kürzlich so morgens in der U-Bahn irgendwie auf dem Weg zur Arbeit einen Artikel im Guardian aus dem Higher Education Network unter dem Titel My Professor Demands to be Listed as an Author on Many of My Papers. Und ich glaube, jeder, der in der Wissenschaft arbeitet, insbesondere an der, in der universitären Wissenschaft, hat sich mindestens 100 Mal darüber aufgeregt, in den Anfangsjahren zumindest, dass die Arbeit, die er eigentlich gemacht hat, dann auch noch direkt dem Doktoranden oder dem Professor, der das Ganze beaufsichtigt, zugutekommt, weil der halt permanent mit auf dem Paper steht. Wenn man Glück hat, steht er nicht alleine drauf. Und das fand ich ziemlich, ziemlich nett zu lesen.
Ich muss sagen, dieses Higher Education Network oder diese Sparte, die legt häufig den Finger in doch sehr offene Wunden in der Wissenschaft. Muss man wirklich sagen, das ist ein guter Punkt. Gut, man kann natürlich immer bei diesem Ding argumentieren, die Aufgabe des Professors ist dann gewesen, sozusagen das Funding ranzuschaffen. Von daher ist das legitimiert. Ich weiß gar nicht, wie Sie es hier jetzt in dem Artikel entsprechend aufgezogen haben, aber ja, das ist sozusagen Arbeitsteilung. Ja. Gut, aber es ist auf jeden Fall ist das, es ist diese Sparte sehr zu empfehlen. Die haben wirklich, ich glaube, wir hatten es ja auch schon häufiger jetzt in den vorherigen Sendungen gehabt. Gut, dann hat uns der Bernd Rupp, wenn man den Bernd nochmal hören möchte, der hat kürzlich bei Omega Tau war er da und hat sich über seine Arbeit ausgelassen. Ich könnte das mal verlinken eigentlich. Und der hat mich darauf hingewiesen, zur Wirkstoffforschung hat er sich ausgelassen, muss man vielleicht nochmal zum besten nochmal angeben hier. Der hat mich verwiesen auf eine Organisation, die da heißt Voice of the Researchers. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, noch bin nicht ganz sicher, ob ich das komplett durchdrungen habe. Letztendlich geht es darum, eine Brücke zwischen den Wissenschaftlern und der Politik zu bauen, um entsprechende Interessen der Wissenschaftler mit zu vertreten von den Politikern oder von den Politikern die Interessen der Wissenschaftler vertreten zu lassen auf EU-Ebene. Und ich glaube, die haben auch verschiedene Events. Ich dachte, das sei sogar als Teil von einer Sache rausgekommen oder es sei da wieder konkret, was in nächster Zeit was passiert. Ich sehe es gerade bei Events nicht. Da bin ich jetzt was. Habe ich mich etwas getäuscht? Wie auch immer, da sei einfach mal darauf verwiesen, so aus dem allgemeinpolitischen Interesse vielleicht mal seine eigene Stimme hier unterzubringen. Und jeder weiß, die Wissenschaft hat noch arge Probleme, sei es Beschäftigungsverhältnisse und solche Späße. Da kann man sich vielleicht hier auch mal einbringen und vielleicht auf der Ebene ein bisschen Veränderungen voranbringen.
Ich finde das immer, ich finde solche Sachen immer ziemlich lobenswert, überhaupt sowas mal anzugehen und umzusetzen. Und dann überlegt man immer so, ja, wie könnte man das dann machen? Und am Ende kommt immer ein Forum bei raus.
Ja, es ist halt, das ist halt die Methode, was wäre die Alternative? Wie willst du das
sonst machen? Genau, also fürs Sammeln ist ein Forum super. Was ich halt schwer finde, ist, du musst, so, wenn du unter dem Aspekt herangehst, du bist halt Wissenschaftler mehr oder hörbarer machen, wenn sie Ideen haben, wie man irgendwie die wissenschaftliche Laufbahn besser, angenehmer, effizienter gestalten könnte. Darum geht es ja mehr oder weniger. Und ich finde, sie machen daraus zu wenig, weil es, wenn du bloß diese Stimmen sammelst, und dann auf einer Konferenz darüber redest und dann so einen Konferenzreport danach veröffentlichst, ist das eines. Aber wenn du diese Stimmen nicht in klar artikulierte und auch vertretene Positionen gießt, die du irgendwo hin richtest, und das kann eigentlich auf der EU-Ebene dann entsprechend bloß die entsprechend verantwortliche Kommissarin oder der entsprechend verantwortliche Kommissar sein, dann ist das verschenkt. Dann ist das Potenzial, was auch die Researcher, die sich da melden, einfach verschenkt. Und das sehe ich halt genau bei diesem Voice of the Researchers nicht. Ne? Die haben halt irgendwie zwei Polls gemacht und dann diese ERA Steering Group Konferenz dann Report veröffentlicht, aber da ist halt nichts anderes passiert. Und tatsächlich, wie du halt meintest, kanntest das vorher auch nicht, war mir genauso wenig geläufig. Und das finde ich halt immer schade.
Was, sagen wir so, was wäre das Effektivste, wenn alle ein bisschen Geld in den Topf schmeißen und man professionellen Lobbyisten hat? Das wäre wahrscheinlich das Ding, wie man rankommt. Ideen sammeln, Geld in den Topf und einen Spezialisten haben.
Ja.
So hässlich das auch klingt, aber ich befürchte, so läuft das auf der
Ebene. Ja, oder tatsächlich halt dieses, also was ich auch halt ein bisschen merkwürdig finde, ist, du kannst das Forum nicht angucken. Ne? Also du siehst zwar irgendwie Live-Ticker aus dem Forums-Feed, aber du musst dich halt registrieren und dann dich anmelden, damit du überhaupt da reingehen kannst und das lesen kannst. Ne? Wenn du schon sowas machst und ein Forum zur Verfügung stellst, wo du Ideen sammelst und wenn du so ein Member mit Member-Sign-In und mit Nutzerkonto und sowas, dann überleg doch vielleicht, ob du nicht gleichzeitig auch einen Platz schaffst, wo diejenigen, die sich ohnehin bei dieser Plattform engagieren und dort kommentieren, Ideen reingießen. Also hier gibt es irgendwie aus dem Live-Ticker, kann man halt sehen, dass die Leute über eine Session auf der ESOF 2016 nachdenken. Dann gib ihnen doch wenigstens auch einen Raum, wo sie vielleicht genau das machen können, wenn sie schon Zeit da verbringen, sich dort engagieren und vielleicht die Ideen, die da von allen reinkommen, mal zu destillieren zu versuchen und mal genau das zu machen. Ein Paper, so ein Diskussionspaper, einen Forderungskatalog oder ähnliches, den man danach aber dann wirksam, öffentlichkeitswirksam irgendwo hin überbringen kann, damit das halt nicht in diesem Topf nur destilliert, sondern tatsächlich auch mal rausgeht und irgendwo hin geschoben wird, wo es zumindest mal dazu führt, dass drüber nachgedacht wird. Vielleicht kommt das noch, ich weiß es nicht so genau.
Ja.
Ich bin heute aber auch irgendwie destruktiv und habe an allem rumzumeckern. Das tut mir wahnsinnig leid. Irgendwie, das will ich auch gar nicht. Also ich finde sowas ja gut. Aber ich finde sowas...
Das ist konstruktiv.
So, ach, du denkst dir halt immer, da könnte doch so viel, weißt du?
Ja, auch da wieder, das machen Leute wahrscheinlich nebenbei, genau. Befürchte ich. Und das ist halt alles so, man bräuchte halt doch irgendwie einen 48-Stunden-Tag oder
mehr. Ja, leider. Oder halt tatsächlich Kräfte, die man anstellt. Ne? Aber dann musst du halt diese Plattform, wenn die jemand gebaut hat aus Fördermitteln, die mit Sicherheit von der EU kamen, halt auch so konzipieren, dass da auch noch eine Stelle bei rauskommt, die nicht nur für die Infrastruktur sorgt, sondern auch noch und fürs Reporting nach Brüssel, sondern auch noch das dann in Ergebnisse, in greifbare Ergebnisse zu gießen. Wäre halt gut. Vielleicht passiert es auch, man weiß es nicht. Vielleicht ist genau das der Sinn einer Session bei der ESOF 2016, genau das zu mit einem großen Knall zu publizieren. Wer weiß es. Vielleicht hat Bernd da Näheres.
Genau. Gut, ist euch das auch schon mal passiert, dass ihr uns zugehört habt und keine Ahnung habt, wovon wir eigentlich
sprechen? Mir jedes Mal.
Wenn das der Fall sein sollte, wir haben die Lösung. Es gibt auch wieder von unserem altbekannten und heute schon mehrfach genannten Freund Ross Mounts John Tennant ein kleines Dokument auf Figshare, die da genannt wird Open Research Glossary. Letztendlich eine Aufstellung von häufig genutzten Worten im Zuge von Open Science und derartigen assoziierten Themen. Und da wird es einfach mal in Kürze dann immer erklärt, worum es eigentlich geht oder was es eigentlich ist. Also ist das vielleicht mal für Leute, die die Lücken füllen möchten, vielleicht eine schöne Anlaufstelle.
Mir fällt gerade, ich denke so die ganze Zeit, das kenne ich doch. Ich glaube, da haben wir die letzten beiden Sendungen schon drüber gesprochen.
Oh,
ich bin nämlich genau, was mich daran verwundert hat, ich habe die ganze Zeit dieses Glossary, denke ich die ganze Zeit so, ist das nicht das Open Science Glossary? Aber ich kann mich auch täuschen und also...
Ich weiß das nicht. Also, okay, ich hatte auch ein gewisses Déjà-vu, aber ich hatte es bei uns nicht mehr gefunden. Aber gut. Na gut. Okay, wir werden alt. Aber ich habe noch was ganz Tolles rausgekramt. Auch, geht auch grob in die Ecke. Und zwar, ich erinnere mich, irgendwann hatten wir mal eine Diskussion, welche Lizenz wir für irgendwas nehmen und welche nicht. Und da hat der eine etwas Bezauberndes hervorgekramt. Das war richtig cool. Und zwar gibt es vom Jason Prime, und ich glaube, der ist jetzt bei Impact Factor, wenn ich mich richtig entsinne. Der hat ein schönes Blog gehabt, wo er einmal die drei Open Access Cones, was sind Cones? Cones sind so Weisheiten, kommt mir so aus dem Östlichen, also so Sachen, die einem zum Nachdenken bringen sollen und vielleicht sogar teilweise unlogisch sind, aber die einfach sozusagen Denkprozess anstoßen sollen. Also so mehr so aus dem Zen, aus dem Buddhismus sozusagen. Und da gibt es diese drei wunderschönen Cones. Ich weiß gar nicht, ob ich die mal so in Deutsch einfach grob so wiedergeben soll. Und oder beziehungsweise erstmal die Geschichte dazu. Und die schwirrt in meinem Kopf rum, zumindest eine von denen. Ich habe sie einfach nicht mehr gefunden. Und ich glaube, ich habe eine Stunde fast gesucht oder so und hat es dann wieder. Und dann ist mir, und das lag daran, dass das Blog von dem Jason Prime mittlerweile nicht mehr in der Art besteht, wie das der Fall war. Und deshalb die URLs gebrochen waren und dass der Schwamm sozusagen in der Gesamtsuppe vom Blog etwas herum. Und dann dachte ich mir, hey, das Ding steht unter Creative Commons Zero, also sozusagen Public Domain mäßig. Ich schmeiß das mal einfach auf Zenodo, damit das nicht verloren geht. Und das habe ich halt entsprechend gemacht. Und jetzt findet man die dort in Gänze und Schönheit. Ich glaube, ich bringe sie mal zum Besten. Ich finde sie sehr schön. Deshalb sei mir es verziehen, wenn ich da jetzt etwas zu enthusiastisch oder aufgeregt bin. Letztendlich wird das hier auch so im klassischen chinesischen Sinne so gefahren. Zu dem weisen Lehrer kommt ein Schüler und sagt: Oh Meister, ich habe Angst, dass wenn ich meine ganzen Lab Notes offen mache, dass sie mit meine guten Ideen klauen wird. Und anstelle einer Antwort sagt der Meister zu dem Schüler, oder sagte dazu, der Meister dreht sich weg und schreit einen Kirschbaum an: Oh, du verdammter Baum, du dummer Baum, du produzierst deine Kirschen und diese süßen Kirschen und lässt sie dann von den Vögeln stehlen, wie dumm bist du denn, so nach dem Motto. Und dann sagt der Schüler zu dem Meister: Aber Meister, das ist doch gut, dass die Vögel das entsprechend essen, denn das führt dazu, dass der Samen gestreut wird. Und in diesem Moment war der Schüler erleuchtet. Aber ich bringe es jetzt sehr brockelig rüber, ich weiß gar nicht, weitermachen soll. Ich mache es trotzdem. Was meinst du, Matthias? Ich hätte mich ja besser vorbereiten sollen. Ja, der zweite Cone. Ein Schüler geht zum Meister und sagt: Meister, ich möchte alle meine Sachen frei verfügbar machen. Ich möchte es allerdings unter einer nicht kommerziellen Lizenz machen, damit ich verhindere, dass böse und profitorientierte Geschäfte damit machen oder Firmen damit Geschäfte machen können. Da sagt der Meister zu dem Schüler: Gut, mach Folgendes, geh zu dem Brunnen in der Mitte der Stadt, nimm dir eine Tasse Wasser heraus und bring sie wieder her. Der Schüler macht es wie befohlen oder wie instruiert und kommt zurück. Und als der Schüler entsprechend beim Meister wieder angelangt, fragt der Lehrer: Und, was hast du gesehen? Der Schüler sagte: Ich habe einen Bauern gesehen, der das Wasser genommen hat und seine Tiere damit getränkt hat. Ich habe einen Bäcker gesehen, der das Wasser genommen hat und damit Brot gebacken hat. Ich habe einen Ladenbesitzer gesehen, der damit seine Fenster gewaschen hat. Allen ging es gut und alle waren damit sehr zufrieden. Gut, meinte der Lehrer. Und jetzt probiere das Wasser. Löscht es noch deinen Durst oder nicht? Und der Schüler trinkt und ist erleuchtet oder war erleuchtet. Dritter, geht's noch, Matthias, oder ist das zu
gut? Nein.
Die gute Nachtgeschichte für die Kleinen hier. Der dritte Cone. Zwei Schüler streiten sich und setzen sich beim Essen mit dem Lehrer zusammen und sagen, der eine sagt, ja, ich möchte wirkliche Offenheit haben und deshalb bin ich für Copyleft, also sozusagen GPL-License, und deshalb muss ich dafür sorgen, dass jeder, der meine Arbeit nutzt, dann auch wieder unter einer solchen freien Lizenz verfügbar macht. Der zweite Schüler ist dagegen und sagt, nein, wirkliche Offenheit heißt es so einfach zu machen, die Sachen wieder zu nutzen und zu teilen. Deshalb muss man eine möglichst nicht restriktive Lizenz nehmen, sprich BSD-Style sozusagen. Und der Lehrer unterbricht die beiden und sagt, liebe Schüler, seht ihr diesen Topf vor uns mit dem guten Essen? Bevor wir essen, müsst ihr mir eines sagen. Ist es eine Suppe oder Stew ist Brühe mehr so, ne?
Eintopf.
Ich bin gar nicht ganz sicher, wie man das gesagt hat. Eintopf, ja genau, okay. Ist es eine Suppe oder ist es ein Eintopf? Da sagt der Einstein, nein, das ist ganz klar, es ist eine Suppe, es ist sehr dünn. Der andere, der Meister sagt nichts dazu, der andere Schüler sagt, nein, das ist relativ klar, das ist doch ein Eintopf, und die beiden streiten und so weiter und so fort. Nach einiger Zeit sagt der erste Schüler zum Lehrer, Meister, ich glaube, wir werden nicht über diese Sache oder werden uns nicht einig werden über diese Sache. Ob es Suppe oder ob es nun ein Eintopf ist, es ist Essen und wir sind hungrig. Wir sollten das Essen jetzt essen und mit vollem Magen dann und dann lieber weiter argumentieren. Und als er das sagte, war er erleuchtet. Ich finde das wunderschön. Ich finde das so cool. Mir hat das so wehgetan, dass ich es nicht mehr übel gefunden habe. Deshalb habe ich es hier gedammt. Also vielleicht kann das mal jemand in netterer und flüssiger Weise mal nochmal Leuten zum Besten geben. Ich finde, das sind so schöne Anekdoten, die man häufig mal einbringen könnte.
Tatsächlich finde ich die dritte am anschaulichsten.
Ja, mir gefällt auch die zweite ganz, ganz, ganz gut eigentlich, aber ja, gut.
Da muss ich leider zugeben, bei der zweiten kriege ich meinen Kopf nicht ganz rum. Also das ist mir regelrecht peinlich, das zu sagen, aber kann ich die zweite nicht auflösen.
Das war mit Holprigkeit wahrscheinlich, wie ich es vorgetragen habe. Es geht aber nur darum, okay, nur weil wir sozusagen das so frei machen, dass Businesses davon profitieren, heißt das doch nicht, dass wir dadurch verlieren. Nur weil wir etwas so offen machen, dass auch kommerzielle Entitäten es nutzen können, ist es ja kein Abbruch für mich.
Ach so, okay.
Ja, gut. Aber wie schon gesagt, das schiebe ich jetzt mal auf mich und nicht auf deine Retardiertheit. Nein, das ist einfach, ich habe das hier einfach sehr holprig und sehr schlecht vorgetragen. Ich hätte es irgendwie mal glätten sollen. Oder jemand übersetzt das mal einfach in Deutsch, dann kann der Konrad das einfach vorlesen. Wobei ich auch so eine Leseschwäche habe. Ich glaube, es wäre auch nicht viel besser gewesen.
Tatsächlich habe ich aber dadurch gelernt, was ein Korn ist oder wie auch immer das dann ausgesprochen ist. Das kann ich tatsächlich noch nicht. Ah ja.
Gut.
Ja, gut. Wieder was gelernt.
Okay. Also, so. Wäre mal cool, wenn das jemand in Chinesisch übersetzt, dann kann man das sich wirklich so auch an die Wand tackern. Na gut. Okay, weiter geht's im Programm. Ich glaube, das ist noch aus deiner Ecke. Sag ich mal so. Ja. Oder habe ich gelogen? Oder ich habe es reingetan und habe es wieder vergessen?
Warte, ich muss mal zurück in die Liste gehen.
Verdammt lang.
Keine Ahnung, ehrlich gesagt.
Es ging darum, das ist auch aus dem, oder das ist wieder aus dem Wikimedia-Blog. Wir hatten, glaube ich, schon auch den ersten Teil dazu genannt. Es geht um freies Wissen und Wissenschaft. Mhm. Und in dem Fall geht es um offene Bildungsressourcen, also Open Educational Resources, OER, an Universitäten, Plädoyer für eine didaktische Sicht. Und ich glaube, ich war es erst reingetan, jetzt, wo ich das so lese. Also ich habe zumindest ein Déjà-vu. Es wird ja in Gänze ein wenig die Sache umrissen, und das ist ein toller Satz in Gänze umrissen. Also hier wird einfach das Thema ein bisschen angesprochen. Ich habe es, auch bei mir ist es letzt leider wieder zu lange her, aber ich denke, es ist vielleicht eine gute Einführung für Leute, die das Thema noch nicht kennen. Also kann man ja wieder einfach verweisen. Nächstes Ding. Und zwar, das ist etwas, was wir auch vorhin schon angesprochen haben, und ich wusste gar nicht, dass das eLife auch fährt. Und zwar gibt es bei eLife Registered Reports. Und das sind genau diese Sachen, die wir vorhin angesprochen haben. Es geht dabei um Experimente oder um Protokolle und Designs von Experimenten, die noch nicht durchgeführt werden, aber die hier sozusagen publiziert werden, die gepeer-reviewed werden und dann verfügbar sind, bevor die eigentlichen Experimente durchgeführt werden. Und das macht eLife, macht das anscheinend im Zuge von diesem Reproducibility Project für Krebsbiologie. Und das hatte ich vorher noch gar nicht gesehen, dass das hier der Fall ist. Und die haben schon einige von diesen Sachen. Also das ist ein, wie schon gesagt, ein sehr schöner Ansatz, weil damit einfach verhindert wird, dass ja, Sachen unter den Teppich gekehrt werden, die vielleicht auch relevant sind. Ne? Dass man sagt, okay, dieses Datenset passt irgendwie nicht in meine momentane Vorstellung von diesem Forschungsthema. Das lassen wir mal lieber weg und messen doch mal was anderes. Und das lässt sich halt hiermit sozusagen umgehen, dass man einfach vorher weiß. Und ich denke, dass das führt dazu, dass man ein besseres Gesamtbild hat und halt auch diese negativen Ergebnisse entsprechend dokumentiert sind.
Also das Ganze ist sozusagen, du reichst dein Experimente-Design schon vorher ein und das wird gepeer-reviewed und dann, wenn das gepeer-reviewed ist, kann man sozusagen davon ausgehen, dass du entsprechend die richtigen Daten sammelst und die richtigen Daten nach einem geeigneten Auswertungsverfahren analysierst.
So okay, sehe ich das, okay. Ja. Ich bin auch nicht ganz sicher, was das dann heißt für das Paper, was danach kommt. Denn theoretisch müsste man dann einfach sagen, okay, sozusagen die ganze Introduction, das ganze Zeug davor können Sie ja eigentlich von diesem Registered Report nehmen und sagen, okay, und hier sind jetzt die Daten, die Ergebnisse und was schließen wir daraus? Also da bin ich noch nicht ganz sicher, wie das dann sozusagen darauf aufbaut. Man muss natürlich auch sagen, Wissenschaft ist natürlich auch so ein Prozess, wo man teilweise sich dann anpassen muss und merkt, okay, jetzt habe ich dieses Ergebnis, jetzt muss ich noch das andere darauf aufsatteln, um es noch interessanter zu machen. Da bin ich noch nicht ganz sicher, wie die mit diesen Sachen umgehen. Das macht die Sache vielleicht etwas starrer. Aber ich denke, für solche bekannteren Problemsetzungen kann das funktionieren.
Aha. Ich glaube, ich weiß, also wenn du mal bei den Reports oben auf das Reproducibility Project Cancer Biology klickst, dann gibt es in diesem einführenden Satz, erklären die das. Also du hast sozusagen den aus diesem Registered Report, der peer-reviewed ist, mit dem sammelst du Daten und wertest sie aus. Und dann gibt es eine zweite Studie, die ebenfalls Daten sammeln, und zwar nach dem Verfahren, was in diesem Registered Report dargelegt wurde. Und dann kannst du sozusagen direkt die beiden Datensätze miteinander vergleichen. Und kannst sehen, ob die sozusagen ein valides Sample, Datensample oder sowas ergeben.
Genau, ob die Sachen replizieren lassen, sozusagen auch in anderen Händen.
Und da sieht man nämlich auch, dass in diesen Cancer Biology die Registered Reports und die Artikel da sind, aber die Replication Studies noch nicht da sind oder größtenteils noch nicht da sind.
Genau.
Ja. Ah, okay.
Ja. Das ist wirklich ein wunderschöner Ansatz. Aber gut, das ist natürlich auch, sagen wir mal so, eingeschränkt auf diesem Thema und lässt sich nicht auf alles, sagen wir mal so, in der Art anwenden. Aber es ist, denke ich, für viele andere Bereiche wäre das auch sinnvoll, das mal so durchzuführen. Ja. Gut, weiter geht's. Ja, gut, ich weiß nicht, wer hier alles auf Reddit mal was ab und zu liest, also ich mache das von Zeit zu Zeit. Da gibt es jetzt, wahrscheinlich kennen viele das MAM, also I'm a Scientist, Ask Me Anything. Und für die wird es jetzt bald DOIs geben, das hätten wir fast hochpacken können, denn diese DOIs werden meines Erachtens von The Winover gestellt. Also das heißt auch, hier diese Sachen werden als, sagen wir mal, Scientific Output mit einem Identifier versehen und sind somit mehr oder minder für die Ewigkeit gebannt oder zumindest referenzierbar. Mhm. Das ist eigentlich ganz nett. Wir hatten ja schon häufige Diskussionen, was alles an wissenschaftlicher Kommunikation eigentlich aufgezeichnet werden könnte oder zumindest referenzierbar gemacht werden sollte. Genau. Unser Podcast zum Beispiel, wir haben es immer noch nicht geschafft.
Ja, das stimmt schon.
Wieder eins der vielen Projektchen, genau.
Aber vielleicht sollten wir dieses Prinzip dieser AMAs, diese Ask Me Anything, nochmal erklären. Das ist halt etwas, was sich in den Staaten schon sehr, sehr viel stärker durchgesetzt hat. Genau. Ich glaube, die letzten bekannten Personen, die so ein AMA gemacht haben, waren neben Arnold Schwarzenegger auch der derzeitige US-amerikanische Präsident. Also, und das ist halt schon ein Ding, ne? Wenn der sich auf so einem, was ist Reddit? News Aggregator, Informations Aggregator.
Das ist ganz schwierig, ja. Reddit ist einfach Reddit.
Social Network, es ist irgendwie alles. Dass sich da der US-amerikanische Präsident hinsetzt und sozusagen Fragen in öffentlich beantwortet, das ist irgendwie schon eine Ausnahme. Das können nicht viele Plattformen von sich behaupten. Und das sozusagen übertragen auf den Wissenschaftsbereich, also R-Science, also Reddit Science, ist so ein bisschen, die Haptik ist nach wie vor noch so ein bisschen wie das Usenet und es ist auch nach wie vor noch so ein bisschen so organisiert, ne? Also wenn man sich damals erinnert an das Usenet, irgendwie alt. Text. Conf. CCC oder irgendwie sowas. Das ist irgendwie schon ziemlich krass und das Ganze ist halt schriftlich und ist damit mehr oder weniger auch eine Publikation.
No. Genau. Und wenn man nochmal in Wissenschaftler denkt, die darauf an Stephen Hawkins hat, da kürzlich auch wieder, also der war ja schon mehrmals da meines Erachtens, der hat auch kürzlich wieder was gemacht und ging es auch wieder um das Thema AI und solche Sachen. Also das ist schon, wie du selber sagst, eine wichtige Plattform. Natürlich jetzt ist der Präsident der Vereinigten Staaten vielleicht etwas wichtiger als Stephen Hawkins, aber sozusagen für uns Wissenschaftler, wenn man das so betrachtet, sind auch sehr, sehr renommierte Leute zu finden. Und PLOS fährt da auch, glaube ich, ist das, welches PLOS ist denn das? Ich muss ganz ehrlich, hab mir die Sachen von PLOS da nicht angeschaut, aber PLOS hat auch ein MAA da häufiger am Laufen.
Ah ja.
Ja, gut, dann, was gibt es noch zu berichten? Wir nähern uns langsam dem Ende und richten uns ein bisschen auf die Konferenzen ein. Und zwar, ich war auf der BOSC, ich hatte es ja schon angedeutet, die, wo steht es denn eigentlich? Bioinformatics Open Source Conference in Dublin, im schönen Dublin war es diesmal, was als Satellite Conference von der ISMB stattfand. Und ich bin wie immer mit hohen Erwartungen rangegangen und die wurden mehr als getoppt. Das war wieder ein wunderschönes Community-Treffen. Es ist eine sehr hohe Dichte an Tools da, einfach weil die Talks relativ kurz gehalten wurden. Ich habe seit langem wieder mal dazu getwittert. Können wir auch gleich verlinken. Also sozusagen die drei Kernthemen, die für mich da reinkamen. Und man muss sagen, es war auch toll, es wurde einfach viel getwittert. Das ist einfach eine Community, wo man sich, also wo ich mich sehr gerne drin bewege. Da bekommt man einfach direkt sehr viel Feedback. Man kann der Sache wahrscheinlich auch folgen, wenn man nicht da ist, weil sehr viel getwittert wird und Leute auf Sachen verweisen und auch Diskussion stattfindet und auch viel Bilder gepostet werden und alle solche Sachen. Und für mich haben sich drei Sachen herauskristallisiert. Ich hoffe, das wird jetzt nicht zu technisch. Wir hatten das, glaube ich, auch schon häufiger angesprochen. Also das eine ist Docker. Also Docker ist einfach, oder Docker oder zumindest andere Container-Implementationen werden einfach jetzt ein Standard werden, den wir in den Biowissenschaften oder in Bioinformatics als auch in vielen anderen Sachen jetzt immer mehr sehen, einfach um Sachen reproduzierbar zu machen und um Sachen zu deployen, also um Tools an den Mann zu bringen. Wir nutzen das auch in meiner Gruppe. Jetzt ein Doktorand, den ich betreue, der baut gerade eine Pipeline, die ganz viele verschiedene andere Tools noch mit integriert und darauf aufbaut. Und ja, das schmeißt man auf Docker und dann können die Leute das super einfach installieren. Man hat nicht diesen ganzen Krampf mit, wie läuft das jetzt auf meiner Plattform. Also das ist definitiv was man überall gesehen hat. Und ich glaube, es gab kaum einen Talk, wo nicht Docker dann genannt wurde. Also im Sinne von, ja, wir haben es auch auf Docker geschmissen oder wir planen es in Docker zu integrieren. Mit Docker verfügbar zu machen. Das andere ist, was wir auch, glaube ich, mal kurz angesprochen haben, ist die Common Workflow Language. Letztendlich ein offener Standard, bei dem es darum geht, Pipelines oder Workflows zu beschreiben in einer mehr oder minder einfach zu verstehenden Sprache. Und ich hatte schon vorgesehen, es hat relativ viel Momentum gewonnen, aber es wurde dann auf der BOSC auch relativ klar, wie viel. Das heißt, auch viele große Sachen wie Galaxy und andere und auch Tavern und so haben sich die Sache angeschaut und haben gesagt, ja, das können wir bei uns auch integrieren. Das ist schon sehr cool, wenn da alle an einem Strang ziehen und da so was Offenes etablieren, das ist richtig schön. Also heißt, man kann dann relativ einfach einfach Workflows sehr einfach darstellen, macht die dadurch reproduzierbar und auch besser lauffähig, sagen wir das mal so. Dann noch der dritte Punkt, der ist eigentlich, ja, es ist eigentlich traurig, aber das hat sich an verschiedensten Sachen abgezeichnet, das hat sich in Talks abgezeichnet. Ich habe mich auch noch mit vielen Leuten unterhalten, die genau an solchen Projekten arbeiten. Das Problem ist, dass ein Großteil der Bioinformatik-Infrastruktur, sei es Sachen wie BioPython, also ich mache halt viel mit Python und nutze deshalb auch viel BioPython, aber auch für auch sagen wir mal, diese Toolsets von anderen Sprachen wie BioGems für Ruby oder BioJS für JavaScript oder BioNode, als auch ja, andere Sachen sind eigentlich an der Pfanne. Das heißt, die haben eigentlich keine eigene Finanzierung, sondern das sind immer so Nebenprojekte von Leuten, die halt eigentlich sagen wir mal, ein wissenschaftliches Thema haben, daran arbeiten und dann um die eigenen Probleme lösen, solche Libraries schreiben oder solche Tools schreiben, aber halt das dann auch zugänglich machen zu anderen und das dann auch von einer breiten Menge an Leuten wahrgenommen wird, also im Zuge von so einer wissenschaftlichen Gemeinde natürlich nur. Aber das sind wirklich wichtige Sachen, auf der unsere Infrastruktur läuft und auf die viele Leute bauen. Und das Geld für solche Sachen ist eigentlich nicht da. Ich habe auch mit dem Bastian vom OpenSnip gesprochen, der hat genau das Gleiche, der hat sozusagen ein PhD-Projekt, aber macht seinen OpenSnip sozusagen nebenbei. Und das ist teilweise schade und es ist halt die Frage, wie man das ändern kann. Das Problem ist halt, dass das teilweise eher unkonventionelle Sachen sind oder eine Sache, in denen die Funder nicht so wirklich denken. Es gibt von Deutschland gibt es, wie heißt denn das, DENIC? Nee, nicht DENIC. Es gibt auch eine Initiative, die um gerade diese Infrastruktur zu fördern, auch dieses Alex hier von der Europäischen Union. Es gibt solche Sachen, aber gerade diese kleinen Projekte fallen da meines Erachtens durch das Finanzierungsraster. Und da gab es jetzt auch keine Lösung. Und auch etablierte Sachen. Ich erinnere mich noch, das war vor 2 Jahren, als der Sean Eddy da gesprochen hat und über Hammer gesprochen hat. Und Hammer ist, ja, eine Implementation von Hidden Markov-Modellen, um bestimmte Muster in Sequenzen zu finden, sagen wir es mal so, in Proteinen und in, ja, wie auch immer, ich will da gar nicht zu sehr reingehen. Aber auch der wirklich ein etablierter Mensch ist und der ein Tool hat, worauf viele, viele andere Sachen aufbauen, auch der muss sich anscheinend immer noch rechtfertigen, warum er an solchen Sachen arbeitet. Und das ist immer, immer schade. Und das ist vielleicht sogar gefährlich. Und da muss man halt gucken, wie man das ändern kann. Und letztendlich müssten sich da die Finanzierungsagenturen, die, wie sagt man, die Funding Agencies sind Forschungsförderungsbetreiber entsprechend anpassen. Und das ist ganz schwierig. Denn, wie soll ich das sagen, die Leute, die auf dieser Ebene agieren, sind teilweise vielleicht älter, die haben noch nicht diesen Boost gesehen, den Bioinformatik und derartige Sachen haben in letzter Zeit und wie wichtig das ist. Ist natürlich auch hier wieder, ich lebe in meiner Bioinformatics-Bubble, ne? Das kann natürlich sein, dass viele andere Sachen, dass es da ähnlich ist und da auch nicht entsprechend betrachtet werden, aber für uns als Community war das schon sehr offensichtlich und es ist keine Lösung in greifbarer Nähe. Mhm. Ja, gut, das war so, hast du noch Fragen dazu oder so?
Es hat dich auf jeden Fall dazu verleitet, nach etwas über 2 Jahren mal wieder einen Blogpost zu schreiben.
Ja.
Das muss gefeiert werden.
Ja, das muss echt gefeiert werden. So traurig. Also ich habe es noch auf dem Flughafen in Dublin geschrieben. Der Flug hatte, glaube ich, sogar ein bisschen Verspätung. Deshalb hatte ich das Zeit, das zu machen.
Ich dachte es mir, nachdem das in meinem Feedreader aufpoppte, dachte ich so, oh, na, den hat er doch mit Sicherheit unterwegs noch verfasst. Sonst wäre er zu Hause nicht mehr dazu gekommen.
Ja, sonst ist leider echt so. Aber das ist, ja. Das ist auch so ein Ding. Ich habe die ganzen Tweets gescrapt oder beziehungsweise über die API vom Twitter runtergeladen, wollte auch ein bisschen Statistik machen und solche Sachen. Ich habe es aber dann auch nicht mehr gebacken bekommen. Das ist schade, denn das sind so, ich denke, da könnte man auch noch ein bisschen Data Mining machen, ein bisschen was rausziehen. Ich habe einen Tweet gemacht, ich habe, glaube ich, die Top-Tweeter reingetan, was auch ein bisschen so ego-mäßig war, weil ich, glaube ich, Nummer 3 oder sowas war. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber es ist immer eine Zeitfrage. Irgendwie bräuchte man da noch irgendwie, wie schon gesagt, einen Tag mehr pro Tag, um sowas bearbeiten zu können. Ich schaue jetzt gerade mal hier. Habe ich das noch hier? Twitter. Ich muss mal gucken, ob ich das hier irgendwo finde. Können wir auch verlinken. Naja, gut. Ich suche es mal raus.
Ansonsten kann man ja unter dem Hashtag kriegt man auf jeden Fall auch diverse diverse Tweets angezeigt.
Ja, das waren richtig viele Eier. Ich sehe es ja auch. Ich war Nummer 5, war ich, sehe ich hier gerade nur. Aber es waren sehr, sehr viele Tweets. Das waren mehrere. Peter Koch hat das doch, glaube ich, auch getwittert, wie viele es waren hier. Es waren mehr als 3000. Mehr als 3000 Tweets für so eine 2-Tage-Veranstaltung mit weiß gar nicht, 100 Leuten, glaube ich, oder so. Habe es gar nicht mehr auf dem Schirm. Also es war schon sehr dick und eine sehr, sehr schöne Dichte, wie ich schon gesagt. Das ist einfach, man sieht, die Leute hängen sich da rein und man kriegt auch echt coole Sachen raus. Also das ist, also für mich hat sich das wieder mal gelohnt und ich kann da jedem empfehlen, auch zu dem Ding hinzugehen. Nächstes Jahr ist es in Orlando. Also wer nach Florida mal will, das ist eine Möglichkeit. Und es bleibt weiterhin mit der ISMB assoziiert momentan.
Oh ja. Und wenn ich mich nicht täusche, hattest du irgendwo auch, ich weiß gar nicht, ob du es warst, verkündet, dass es die Vorträge auf YouTube gibt.
Ganz genau, richtig, sehr guter Punkt. Das hätte ich jetzt fast vergessen. Genau, es gab wieder Sponsor, die das gefahren haben. Das heißt, wir können die Sachen jetzt auch noch im Nachhinein nochmal anschauen. Also das ist auf YouTube, genau, sehr guter Punkt. Gut, das war der Blick nach hinten, jetzt der Blick nach vorne, der Blick nach hinten, der Blick zurück, jetzt der Blick nach vorne.
Warte, einen Moment, bevor du zu den Veranstaltern kommst.
Ja, gerne. Ah, genau. Oh, ich habe gesehen, hast du
noch genau, was. Genau, noch ein Punkt, weil ich hatte es tatsächlich, als es mir über den Weg lief, habe ich ganz vergessen, da noch einen draufzusetzen. Deswegen an dieser Stelle, der uns allen wahrscheinlich bekannte Martin Fenner, der sehr, sehr lange bei PLOS gearbeitet hat, auch wenn er das remote von Deutschland aus getan hat, aber für PLOS gearbeitet hat und dort vor allen Dingen verantwortlich dafür war, die PLOS Article Level Metrics umzusetzen. Ich glaube, er hat da 3 Jahre oder sowas gearbeitet. Verlässt jetzt PLOS oder hat es schon verlassen und wird technischer Direktor bei DataSite. Und DataSite hatten wir vorletzte oder letzte Folge mal erwähnt. Auch eins der durchaus interessanten Projekte, wo man das Gefühl hat, die gehen das Vorhaben, was sie sich sozusagen auf die Fahnen geschrieben haben, in einem Maße an, das so breit aufgestellt ist, dass man tatsächlich annehmen kann, dass sie links und rechts gucken und versuchen, wirklich das Beste in diesem Projekt mitzunehmen. Also gerade mit Martin jetzt als technischem Direktor kann man davon ausgehen, dass da auch sehr viel aus dem Bereich Open Science Eingang finden wird. Insofern denke ich, ist das ein sehr, sehr begrüßenswerter Weg und wahrscheinlich werden wir in nächster Zeit über DataSite noch einiges hören.
Genau. Das ist echt, da haben sich wieder jemand Gutes geangelt.
Genau, insofern, Martin, herzlichen Glückwunsch dazu und toi, toi, toi für die neuen Aufgaben.
Wir sind gespannt. Genau.
Gut. Dann können wir mit dem Ausblick auf die uns bevorstehenden Veranstaltungen mal abschließen, das Ganze heute.
Genau. Du hast sogar auch noch den nächsten Open Science Call reingetan. Das ist ein sehr guter Punkt, denn ich vergesse das immer. Vielleicht sollten wir das nochmal sagen. Und wir haben ja diese, oder ich habe es ja schon mehrfach erwähnt, die Open Science AG von Open Knowledge, also Open Knowledge Foundation, wie sie früher hieß, findet immer weiter statt. Also die deutschsprachige Gruppe, muss man noch sagen. Wir haben uns als deutschsprachige zusammengerauft und versuchen jeden Monat das zu machen. Der letzte war erst vor ein paar Tagen und wir werden den nächsten, habe ich noch gar keinen Termin organisiert, das mache ich dann auch wieder, voraussichtlich dann Anfang September, wahrscheinlich in der ersten Septemberwoche irgendwann. Kann man sich schon mal warm halten. Wer der Sache folgen möchte, sollte am besten dem Twitter-Account folgen, beziehungsweise auf die Mailinglist gehen. Die hat beim letzten Mal, da gab's böses Feedback, da, dass man sich durch die Archive wühlen sollte. Müssen wir vielleicht auch noch konsequenter hier auf Twitter teilen. Ich packe nochmal den Handle hin und wir werden, ich weiß noch gar nicht, ob ich das jetzt so rauslassen sollte, wir werden vielleicht auch demnächst eine eigene Webseite bekommen, wo wir solche Sachen noch besser an den Mann bringen. Aber das ist jetzt noch in Arbeit und das ist auch ein schöner Übergang, nämlich diese Webseite werden wahrscheinlich auf dem Chaos Communication Camp in Brandenburg, ich vergesse immer wieder, wie der Ort heißt, stattfinden. Auf jeden Fall in der Nähe von, grob in der Nähe von Berlin wird wieder dieses
Mildenberg.
Alle 4 Jahre stattfinden. Mildenberg, ja, wird dieses Chaos Communication Camp stattfinden. Das ist sozusagen der Chaos Computer Club macht alle 4 Jahre, die Niederländer machen alle 4 Jahre, dass man alle 2 Jahre so ein nettes Camp hat. Und das ist dieses Mal in einer neuen Location, weil diese alte Location, die, muss ich sagen, sehr cool war. Das war so ein altes Flughafenmuseum mit Bunkern. Und wenn da nachts alle Nerds ihre Lichter aufgebaut haben, das sah so abgefahren aus. Mal gucken, aber auch, das ist eine alte Ziegelei oder ein Ziegeleipark oder so. Industriemuseum nennt sich das, glaube ich. Das kann ich mir da auch sehr cool vorstellen. Also ich bin voller Freude, da hinzugehen. Auf jeden Fall. Das wird nächste Woche stattfinden. Karten sind weg. Wer sich da also noch nicht reingehängt hat, der wird da leider auch nicht draufkommen. Und wir werden auch dort im Zuge der Open Science AG einen Workshop fahren und mehr noch das, wir werden sogar ein Camp haben. Wir sind ein paar Leute zumindest, die sich um Open Science organisieren. Es gibt noch eine andere Gruppe mit Open Research und es gibt auch Open Data. Also wir werden in diesem ganzen Konglomerat uns befinden und wir werden auch am der 14. ist der Freitag, am Donnerstag geht's ja los, werden wir einen kleinen Workshop halten und wir versuchen da noch so ein bisschen Spin-offs zu machen aus der ganzen Sache. Wir hoffen, dass wir da ein paar Leute zusammenkriegen, die sich für bestimmte Themen interessieren und dass die dann daraus irgendwelche andere Themen aufgreifen oder andere Aktionen fahren. Ich werde auf jeden Fall mich mit anderen Leuten zusammensetzen und an der Webseite mal ein bisschen basteln. Und dann werden wir sehen, wie das nach dem Ganzen aussieht. Also wer Interesse hat und schon da ist, denn wie schon gesagt, es gibt leider keine Tickets mehr, gerne mal bei uns aufschlagen, einfach mal Hallo sagen, kann man sich gerne unterhalten. Ich überlege gerade noch, Wetter soll ja gut werden, also von daher bin ich da frohen Mutes, dass es wieder ein toller Event wird.
Kann ich mir sehr lustig vorstellen. Also die Veranstaltung allgemein, aber vor allen Dingen auch dann das Meetup. Und apropos Meetup, wird ein kleines Meetup geben in Berlin, ein Berlin Open Science Meetup. Der Julian Colomb, ich weiß nicht, ob das jedem ein Begriff ist oder ob er jedem ein Begriff ist, Neurobiologe und passionierter Open Science Aktivist, würde ich fast sagen, hier aus Berlin, hat mal dieses kleine Meetup ins Leben gerufen. Durchaus auch motiviert aus dem Umstand heraus, dass John Tennant und Björn Brems, genau, in Berlin sind. Am 14. August und das liest sich zumindest so, als wäre der Plan dahinter, das vielleicht das ein oder andere mal regelmäßiger stattfinden zu lassen und das jetzt sozusagen als Auftakt zu nehmen. Wenn ich mich nicht täusche, steht der Ort noch nicht fest. Der Julian hatte da kürzlich mal nachgehakt, ob ich vielleicht eine Idee hätte für einen Ort, aber da das momentan auf Lunch hinausläuft, bin ich mir da nicht so sicher. Abends hätte ich da vielleicht schon eher so ein paar Ideen, aber ich denke mal, das wird sich auf jeden Fall noch ergeben. Also wer am 14. August in Berlin ist, dem sei das vielleicht mal ans Herz gelegt und da Interesse hat, so ein paar Leute rund um Open Science hier in Berlin kennenzulernen. Das ist frei, man kann sich da einfach anmelden im Sinne von kurz Bescheid sagen, ob man gern teilnehmen möchte oder nicht. Das Ganze liegt als Event sozusagen auf Meetup, dieser Event- und Workshop-Plattform verlinken wir. Und wie gesagt, ich glaube, da ist jeder willkommen, sich da anzumelden und einfach dahin zu kommen. Ich werde auch mal versuchen, mir die Zeit zu nehmen und da mal vorbeizulaufen.
Es sind schon ganz eine Menge Leute schon registriert oder haben sich zumindest angemeldet, also 38, das ist schon echt cool.
Genau, also die Gruppe hat jetzt 38 und ich glaube, für die Veranstaltung angemeldet haben sich 12.
Ah, okay. Ah, okay, gut. Ah, jetzt sehe ich es. Okay, das ist nur die Gruppe hier, ich verstehe. Okay, na gut. Es ist ja fast schon eine direkte Konkurrenzveranstaltung zu unserem Ding, denn es überlappt eigentlich fast. Aber gut, das sind sozusagen Leute hinterm Zaun und im Zaun oder hinterm Zaun und vor dem Zaun. Denn die Leute, die ein Ticket haben, sozusagen, werden wahrscheinlich auf dem Camp bleiben. Keine Ahnung, ich weiß nicht.
Ja, absolut. Also
ist auch ein Stück
anders. Wir müssen es anders
machen. Je mehr, desto besser.
Für Leute, die absolut Interesse haben, auf das Open Science Village oder den Workshop auf dem Camp zu gehen, aber keine Karten mehr haben, um das Camp zu besuchen, ihr werdet mit offenen Armen empfangen.
Genau. Das ist sozusagen die, man sollte nicht Ersatzveranstaltung, das ist für sozusagen die Komplementärveranstaltung. Genau, ja, genau. Super. An verschiedensten Fronten wird hier gearbeitet, sagen wir das so. Ja, fein. Nee, ist doch schön. Das ist doch cool, wenn sich das auch sozusagen verselbstständigt und dann sozusagen ein regelmäßiges Meetup wird. Und gerade Berlin ist, denke ich, schon auch, wie immer, gibt es da die kritische Masse wahrscheinlich, um sowas auch fahren zu können.
Ja, mal gucken. Ich bin gespannt, ob das tatsächlich bloß so ein Kennenlernen ist oder ob sich daraus was ergibt. Tatsächlich ist das ja halt einfach immer auch mit sehr viel Arbeit verbunden. Ne? Engagement und gerade Aktivismus, also das Engagement auf einen bestimmten Punkt und mit sehr viel Energie betrieben hin, kostet halt auch genau das, nämlich Zeit und Energie. Und das ist halt manchmal nicht so einfach.
Ja, das kennen wir. Gut, dann sind wir durch, hm?
Juhu! Man hörte ja schon die Unkenrufe, ob wir denn noch leben würden.
Ja, das ist, es tut uns wie immer gesagt sehr, sehr leid. Wir hoffen, dass wir jetzt die Frequenz wieder hochschrauben. Wobei, ich befürchte, vor Anfang September wird es jetzt erstmal nichts, denn jetzt steht leider erstmal die Urlaubszeit so ein bisschen an und so. Aber gut, mal gucken. Wir wollen mal nicht zu viel. Wir wollen erstmal nicht zu viel versprechen, also wir uns brennt es natürlich auch mal wieder auf den Nägeln, aber
was wir tun können, werden wir tun, wenn wir es denn können. Und alles darüber hinaus soll halt einfach an dem Punkt dann nicht sein. Das
genau. Ja. Schön gesagt. Gut. Dann gehabt euch wohl und bis bald. Ne?
Genau. Tschüss. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.